Kubicki, weißt du, der sich permanent und dauernd von der AfD distanziert. Der sagt ja damit gleichzeitig auch, von wem er sich nicht distanziert. Ja. Ja, nämlich von Grünen und von Linken und von der SPD.
Ich weiß nicht, an was sich so ein Kubicki klammert. Denkt er, die werden aus eigener Kraft nochmal 10% holen oder was?
Friedrich Merz, das ist ja auch immer so ein dankbares Opfer.
Durchschnittsintelligente sind die schlimmsten, weil die halten sich für intelligent, sind aber nur durchschnittlich intelligent. Ja.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Duett, viel gute Laune und Heiterkeit,
das Regenduett.
Ja.
Ja.
Mädel, Leute.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Herrlich, herrlich. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll.
Und Martin Mucharski.
Yeah, ja, da sind wir wieder. Ich hoffe, wir haben jetzt keine Abonnenten verloren durch dieses Intro. Ich frage ja immer die YouTube-KI, was wir denn machen können, damit die Leute nicht so früh abspringen. Da sagt die immer wieder, ja, das Intro ist vielleicht zu lang, die Intro-Musik. Und dann sage ich halt, ja, aber es gibt doch auch Fans, die wollen das hören. Ja, und man kann es halt niemandem recht machen. Ne? Und ich habe auch in der Entwicklung gesehen, in der letzten Folge, da sieht man wirklich so einen richtigen Haken. Der geht nach unten und dann wieder nach oben, weil die Leute das halt überspringen.
Ja.
Das ist die Lösung für all jene, die sich das nicht geben möchten. Ja,
da müsste doch eigentlich die Konsequenz sein, gibt keine Intro-Musik mehr.
Ja, aber dann sind die anderen.
Um die Knicks zu vermeiden.
Ja, aber dann sind die anderen unglücklich.
Ja, aber sonst ist der Algorithmus ja unglücklich.
Ja, das ist mir egal in dem.
Was soll der denn denken?
Ja, dem muss man das noch beibringen, dass das eigentlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir das bringen. Ich meine, es ist ja eine KI und damit wären wir ja auch eigentlich schon fast beim Thema. Der guckt sich ja auch die Kommentare an. Ne? Also die Kommentare,
so?
ja klar. Du kannst dich ja mit dieser YouTube-KI unterhalten, hier im Creator-Bereich und dann fragst du, du kannst ihn fragen, so, ja, was hältst du von der Performance des Videos? Und dann geht er halt hier die Metriken durch und dann sagt er, ja, alles super, alles toll und man sieht halt hier an den Kommentaren, bla 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 und das wird angemerkt und das finden die ganz witzig und dann gibt's aber auch Leute, die sehen das kritisch. Also der guckt
und
sich
da
das
gibt's den Kollegen Koll, der offensichtlich jedes Mal für negative Kommentare sorgt.
Den mögen mich viele.
Meine Hater.
Seien sie nicht so. Ja.
Die können sein, wie sie wollen.
Ja, eben. Naja, wie dem auch sei. KI.
Mhm.
Du hattest da was auf dem Schirm, was auch hochinteressant ist. Ne? Also das Thema lässt uns ja nicht los und viele Leute machen sich Sorgen, was das denn alles so bringt. Ne? Also momentan stellt man fest, ja, KI hat seine Vorzüge, muss man einfach mal sagen.
Ja, ja.
Unterstützt einen, hilft einem, steigert vielleicht sogar ein Stück weit die Produktivität. Also
enorm.
Enorm. Also man muss sagen, also viele Dinge, die vorher bei mir eine ganze Zeit lang gedauert haben, die kriege ich dank KI-Unterstützung jetzt doch deutlich schneller hin. Ne? So, aber
zum Beispiel?
Beispielsweise nehmen wir mal ganz simpel hier die Tätigkeit. Einblendung jetzt, dieses Heft hier, das ich unter anderem setze mit einem Programm, namens InDesign, Adobe InDesign, da kommt es immer mal wieder zu irgendwelchen, wie soll ich sagen, unvorhersagbaren Problemen. Ja? Ja. Also das sind dann irgendwelche Einstellungen, irgendwelche Dinge, die ja, die einen erst einmal ratlos dastehen lassen und man sucht nach einer Lösung. So, und früher war es tatsächlich so, da ist man hingegangen zu Google, hat sich dann irgendwelche Foren angeguckt, musste sich dann durchgraben nach der Antwort und meistens stand dann so, ach, das hatten wir doch schon in dem und dem Tweet behandelt. Dann gehst du dahin und dann wird wiederum auf einen anderen Tweet, wie dem auch sei. Also es war damals immer ein bisschen lästig und ein bisschen viel Arbeit, dann vielleicht auf die Lösung zu kommen, und heute geht das doch erstaunlich schnell, wenn du einfach, was weiß ich, ChatGPT oder Grok oder weiß ich nicht wen, fragst, ja, ich habe hier dieses und jenes Problem, du schilderst ihm das Problem und dann hast du innerhalb von 5 Sekunden die Antwort und dann hast du das Problem gelöst, ja, mit einem Satz, den du da eintippst, ja, mit einem Prompt, wie man so schön sagt.
Ne? Habe ich auch schon festgestellt, also frühe Modelle haben sehr viel halluziniert bei Computerproblemen, wenn du die gefragt hast und haben dir irgendeinen Scheiß dahin geschrieben, der überhaupt nicht stimmt. Die Menüeinträge gab es gar nicht, dies, das, ne? Und mittlerweile ist es richtig gut. Also ich habe jetzt meine ganzen KI-Songs mal, die ja auch KI generiert sind, wobei die Texte ja von mir sind. Aber die habe ich jetzt mal ja auf die ganzen großen Plattformen bringen wollen. Ich warte jetzt noch darauf, dass der erste bestätigt wird, damit die anderen dann auch dem richtigen Interpreten wieder zugeordnet werden können und so weiter. Aber die habe ich jetzt alle mal gerade gezogen, dass die alle einheitlich sind von den Tags her und allem und natürlich Cover neue gemacht. Und dann kam mir noch die Idee, ja warte mal, also wenn man jetzt seine Songs veröffentlicht, dann sollten ja auch alle gleich laut sein, damit nicht immer eins irgendwie lauter ist als das andere oder sonst irgendwas. Das passiert ja schon mal, wenn du so KI generierst, dass dann mal so ein leiser Song dabei ist oder so. Und da hatte ich dann auch ChatGPT gefragt, wie mache ich das am besten? Und der hat mir einfach ein komplett fertiges Windows PowerShell-Skript gegeben, weil der wusste ja, ich habe FFmpeg installiert, womit er das dann machen könnte. Hat mir ein komplettes PowerShell-Skript gegeben, das ich nur kopieren und einfügen brauchte. Und die hat mir dann alle Tracks auf die gleiche Lautstärke gezogen. Also das du brauchst nicht mal mehr Software wirklich bedienen, wenn der dir einen Tipp gibt. Der schreibt dir einfach ein Shell-Skript, um das zu machen. Das ist, also als technischer Laie weißt du überhaupt gar nicht mehr, was da passiert eigentlich am Ende. Ja. Aber ich habe da schon so ein bisschen noch einen Überblick. Aber es ist schon Wahnsinn, was da auch, was hatte ich denn letztens noch? Ich müsste mal in meinen Chat-Sheet, also mittlerweile ist es wirklich gigantisch. Auch was die ganzen Programmiermodelle und so angeht, das ist wirklich geisteskrank. Da hat ja jetzt, ich glaube, Anthropic heißen die. Die haben ihr neues, die haben Opus vorher gemacht, hieß dieses Modell. 4.8 war die letzte Version, jetzt haben die 5 rausgebracht, die sie ja eigentlich ursprünglich gar nicht rausbringen wollten, weil die zu mächtig ist. Also die ist im Programmieren und im Sicherheitslückenfinden und allem ist die so gut, dass du die nicht auf die Menschheit loslassen kannst, weil es gibt ja tausende oder Millionen Open-Source-Projekte, die ja auch kommerziell genutzt werden. Und wenn du das Modell jetzt darauf loslässt und Sicherheitslücken damit findest, und die aber dann nicht fixst oder meldest, dann kannst du die ja ausnutzen.
Ja.
So, und das wollen die halt nicht, ne? Also die wollen halt nicht, dass du, dass deren KI Sicherheitslücken findet, die dann nur einer exklusiv weiß und ausnutzen kann. Und genauso geht es halt auch bei biologischen Sachen, Biohacking und Medikamentenherstellung und so Sachen. Da ist das so krass gut mittlerweile, dass du das eigentlich wirklich nicht auf die Menschheit loslassen kannst. Und das ist auch beschränkt jetzt in dem Sinne, dass das immer auf die 4.8 zurückfällt, wenn es in die Themen geht. Die bauen dir mittlerweile Apps, Webseiten, One-Shot quasi. Also es kommt natürlich immer auf die Qualität deiner Beschreibung an, was du haben willst. Ne? Also wenn du natürlich sagst, mach mir eine App, die das und das kann, dann ist das nicht viel Input im Prinzip für die. Also die muss sich dann wiederum sehr viel ausdenken, wobei die da auch immer besser werden. Also die denken sich sogar teilweise dann Features hinzu, die nützlich sein könnten und implementieren die dann einfach so. Und also Da haben wir aber wiederum ein Problem, dass das neue Modell wieder extrem teuer geworden ist. Was heißt extrem teuer? Es gab schon mal Modelle, die davor, die noch teurer waren, von den Tokens, die da generiert werden. Ich weiß nicht, wie weit unsere Zuschauer da drin sind, aber so ein LLM, so ein Large Language Model, arbeitet ja mit Tokens. Und also du schmeißt da halt Tokens rein, also deinen Text oder deinen Prompt oder was auch immer du haben willst, und kriegst dann natürlich, also werden Tokens verbraucht, um dann die Ausgabe zu machen. So, und da sind die irgendwo bei, ich glaube, $30 pro 1 Million Tokens. Nicht jedes Wort ist ein Token, manche Worte sind 3 Token oder mehr, je nachdem. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder deutlich teurer geworden, doppelt so teuer wie das vorherige Modell. Und selbst das würde noch nicht mal reichen eigentlich, um überhaupt die Kosten zu decken.
Ja, das ist ja auch das, was man so hört. Also, dass eben jene KI-Anbieter, Entwickler eigentlich im Prinzip Minusgeschäfte machen, permanent, und das in Milliardenhöhe. Es wird trotzdem immer neues Kapital nachgeschossen, in der Hoffnung, dass sich das dann irgendwann einmal monetarisieren lässt.
Ja.
So, aber die Möglichkeiten sind da ja auch irgendwo begrenzt. Also noch ist es so, für, weiß ich nicht, 10, 15 Euro kannst du dir einen ChatGPT, weiß ich nicht, Account zulegen, der eigentlich Leistung liefert, die 100 Euro kosten würde.
Ja, genau.
Sagen wir mal, ne? So, und das lässt sich ja nicht aufrechterhalten. Und wenn man dann hingeht und sagt, ja, okay, wir müssen aber mindestens diese 100 Euro einfahren, ja, und man dann entsprechend die Preise steigert, dann wird es natürlich auch den einen oder anderen geben, der dann sagt, okay, dann fange ich halt nochmal von vorne an und muss die Arbeit vielleicht auch selber erledigen, die vorher ChatGPT für mich erledigt hat oder was vorher ChatGPT für mich gemacht hat. Und das wird natürlich dann auch wieder hier den Kundenkreis so ein bisschen einschränken, so was dann wiederum bedeutet, dass das Ganze dann noch teurer werden muss, weil die vorhandenen Kunden müssen dann ja die Kosten, die das Ganze ja mit sich bringt, tragen müssen. Also insofern stellt sich hier die Frage, ob die Entwicklung dieser KI nicht vielleicht doch zu einem jähen Ende kommen wird. Und mit diesem jähen Ende verbunden dann auch die, ich sag's mal so, die Aufgabe an uns, viele Dinge wieder von vorne zu lernen. Also dann wieder in Foren zu gehen, um zu gucken, wie ist denn die Lösung jetzt hier bei diesem InDesign-Problem, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ne? Also ich meine, man merkt das ja heute schon, ja. Also nach, ich weiß nicht, 1-2 Jahren Nutzung dieser KI, wie sehr man sich schon darauf eingestellt hat, dass diese KI einem Lösungen bietet, einem hilfreich zur Seite steht. Und Dinge versucht zu fixen, für die man vorher länger gebraucht hätte.
Ja.
So, und wenn das jetzt, nur mal angenommen, wenn das jetzt wegbrechen würde, da wären wir ja heute schon an so einem Punkt angelangt, wo man sagt, okay, ah, da muss ich mich jetzt aber noch mal reinknien, da muss ich jetzt aber noch mal was tun, da muss ich jetzt noch mal gucken, wie ich meine Arbeitsprozesse neu gestalte oder beziehungsweise wieder so gestalte, wie ich sie vorher gestaltet hatte. Mhm. Also wenn man Dinge halt eine ganze Zeit lang nicht macht, dann gehen die einem auch irgendwie so ein bisschen verloren. Ich merke das auch hier mit diesem Videoschnitt und so weiter. Ich habe jetzt, seit Kollege Kolder ist und den Videoschnitt gemacht hat, habe ich halt kein Premiere benutzt, ne? Und dann ist das nach 2 Jahren, ist das dann auch irgendwie weg, ne?
Ja.
Muss man sich das gewissermaßen wieder von vorne aneignen, ist jetzt halt nicht so wie mit Fahrradfahren. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es geht noch 3, 4, 5 Jahre so und wir werden in diesen 3, 4, 5 Jahren uns vielleicht noch intensiver auf diese KI Unterstützung einlassen, ja, und dann nach diesen 4, 5 Jahren, dann kommt halt hier der große Knall, dann heißt es, ja, sorry, Leute, lässt sich einfach nicht finanzieren, ist einfach viel zu teuer, hat überhaupt kein Gewinn, ja, oder zu wenig, ja.
Ich meine, für Firmen ist das immer noch relativ profitabel, wenn sie dann tatsächlich Mitarbeiter entlassen können. Ich würde schon noch sagen, dass KI günstiger wäre als ein echter Mitarbeiter. Aber für einen Privatanwender weiß ich nicht, ob sich das noch so lohnen wird. Also es gibt schon Auswertungen dazu, dass ein ChatGPT-Nutzer oder beziehungsweise jetzt stellvertretend für alle KI-Modelle, die das halt im Abo-Modell haben, halt so um das Doppelte bis teilweise das Zehnfache an Tokens verbrennen. Also was heißt verbrennen?
Nutzen
als eigentlich für 20 Euro überhaupt verfügbar wären. Und das ist dann natürlich Also ich stelle mich schon darauf ein, dass ein ChatGPT-Abo demnächst irgendwann so 50 bis 100 Euro kosten wird oder so. Ich meine, am Ende des Tages, wenn man das wirklich produktiv nutzt, dann ist es das auch immer noch wert. Ne? Aber ich weiß nicht, ob der Otto-Normal-Anwender demnächst noch die besten Modelle nutzen wird. Ich meine, von ChatGPT gibt es ja auch eine freie Version. Die hat dann, glaube ich, nicht das längere Nachdenken, sondern nur das kurze oder irgendwie sowas. Aber das längere ist halt auch schon wesentlich mächtiger. Also ich bin echt ein bisschen gespannt. Vor allem, also wie gesagt, Arbeitsmarktsituation ist natürlich interessant. Da kommt jetzt heute Abend auch noch ein Artikel von Tyler Durden, also eigentlich von ZeroHedge.com, glaube ich, ja. Über das Bankenwesen und die Bewerber von den Unis quasi, also die von der Uni irgendwie ins Bankenwesen wollen, findet, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber findet fast nicht mehr statt. Weil am Ende des Tages wird gerade so viel darauf geschaut, was man nicht alles durch KI ersetzen kann. Und die meisten PC-Arbeitsvorgänge kann man mittlerweile mit KI ersetzen. Also es ist noch nicht für jeden erreichbar, aber also die Modelle haben ja mittlerweile Vision. Also die können sehen. Die machen quasi einen Screenshot von dem, was sie da sehen und wissen dann, wo muss ich hinklicken, dies, das. Also ich sag, in 2 Jahren wird kein Mensch mehr einen PC bedienen. Also nicht mehr selbst, sondern nur noch das KI-Modell anweisen. Ey, mach mal jetzt das für mich so.
Also war ja echt in dieser Star Trek-Zukunft. Ja. Computer?
Ja. Nur dass man leider immer noch nicht Essen aus dem Nichts erschaffen kann, quasi. Ne?
Das noch nicht, ja. Ja, aber wie gesagt, interessante Entwicklungen, das Ganze. Wobei ich vorhin, ich bin nur so rübergeflogen über die Überschrift hier, dieser Architekt Liebkind oder so ähnlich. Wie heißt er noch? Liebkind, meine ich. Ja, ein Architekt, der da deutlich gesagt hat, er ist felsenfest davon überzeugt, dass ja KI im Prinzip sowas wie eine Tulpenblase ist, ne, und vermutlich auch zu einem Ende kommen wird. Wir werden es sehen.
Tulpenblase, ja, weiß ich nicht, ob das ein guter Vergleich ist. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Marktblase, definitiv.
Ja, es wird ja gerade viel Geld reingeschossen in die Entwicklung. Und es man verspricht sich ja auch viel davon, was diese KI dann liefern wird und für wen sie vor allen Dingen liefern wird. So, und man kann die Entwicklung heutzutage ja noch nicht wirklich absehen. Man kann nicht wirklich sagen, welchen Preis man.
Die geht hochgradig exponentiell. Also wie gesagt, dieses neue Modell, was rausgehauen hat, das ist geisteskrank.
Nichtsdestotrotz, dahinter steckt ja auch so eine Infrastruktur. Mhm. Dahinter stecken ja Rechenzentren
noch und Grafikkarten,
so weiter und so fort. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die Arbeit, die da geliefert wird von dieser KI, umsonst wäre. Ja, also das ist es ja nicht. Hinzu kommt dann natürlich auch, je komplexer die Aufgaben sind, die so eine KI zu übernehmen hat, desto höher sind natürlich auch die Energiekosten, die anfallen. Mhm, ja, also da wird sich dann irgendwann einmal vielleicht auch die Frage stellen, ob das denn dann wirklich billiger ist oder ob sich das denn dann wirklich rechnet.
Da geht's auch schon in Richtung spezialisierte Modelle, die dann etwas wirklich extrem, also eine Aufgabe extrem effizient lösen. Ja. So, und dadurch sinken die Kosten wahrscheinlich auch erstmal noch eine Weile. Aber ja, also was da an Milliarden reingepumpt wird, das ist schon wild. Und es gibt da auch mittlerweile Konstrukte zwischen den KI-Anbietern und Microsoft und anderen. Amazon, glaube ich, war auch mit dabei. Und die verkaufen sich halt gegenseitig Dienstleistungen gegen Serverkapazität und so. Okay. Also das ist alles so ein bisschen, da werden keine echten Werte überhaupt noch hin und her übertragen, sondern irgendwie, ja, ich kriege hier einen Firmenanteil von dir und du kannst da, oder du kaufst irgendwie so und so viel Rechenleistung bei mir und dafür kriegst du die günstig. Also es sind natürlich einfach Kooperationen, aber auch in diesen Kooperationen stecken halt Milliardensummen drin, weil da irgendwie physische Hardware auch hintersteckt am Ende des Tages, die aber auch irgendwo nach 2-3 Jahren auch obsolet ist und neu gekauft werden muss. Also das ist nichts, Das ist keine langfristige Kapitalanlage in dem Sinne, was die Hardware
angeht. Es ist jetzt also kein Perpetuum mobile, um das mal so zu formulieren. Man wird ständig Geld nachschießen müssen und es wird ständig Geld, wie gesagt, erwirtschaftet werden müssen.
Ja. Aber das muss halt dann wirklich in der Realwirtschaft erwirtschaftet werden. Und da, ich weiß nicht, ob ich das... Also da müssten ja sehr viele Menschen handwerkliche Tätigkeiten auf einmal ausführen und also wirklich Produkte erschaffen, echte. Mhm. Wobei digitale Produkte, ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal wirklich in so einer Welt leben, wo irgendwie 50% der Bevölkerung einfach nur noch eine Einzimmerwohnung hat, wo ein Bett drin steht und ein VR-Headset und einfach nur noch komplett in der virtuellen Realität lebt oder so, ich weiß es nicht.
Möglich wäre es, aber ich glaube, der Trend geht eher in diese andere Richtung. Das hatten wir, glaube ich, auch schon letzte Woche mal drüber gequatscht. Also das ist, man merkt das ja auch, dass dieses Digital Detoxing gerade so in der Jugend so einen gewissen Trend hat. Und ich weiß es nicht, mir ist halt auch aufgefallen, dass das hast du jetzt hier und da, das hast du im Spiegel gelesen, bei Welt und so weiter, da hast du gelesen, so ja, so im Prinzip so der neue Akademiker ist im Prinzip der Handwerker, ja, also der Handwerker, also derjenige, der jetzt jung ist und dann, wie gesagt, so eine Handwerksausbildung, was weiß ich, Schreiner, Zimmermann, Maurer, Dachdecker, Gas, Wasser, Scheiße, ja, also derjenige, der diese Aufgaben übernehmen wird, also da ist ja nochmal die Perspektive eine ganz, ganz andere, bis eben diese körperlichen Arbeiten, ich sag mal, von Robotern übernommen werden können. Also den prognostiziert man jetzt, dass das dann die wohlhabende Klasse irgendwann einmal in Zukunft sein wird, weil eben diese ganzen, ich sag's mal so, diese ganzen Laberfächer erst einmal, die werden ja komplett wegfallen, wegbrechen, die wird keiner brauchen, die kannst du auch nicht finanzieren. Und vielleicht auch so Dinge, wie du gerade gesagt hast, BWLer oder weiß ich nicht, Bankkaufleute oder sowas in dem Sinne. Es wird dann da wahrscheinlich auch immer schwieriger sein, einen Job zu bekommen, weil, wie gesagt, durch eine KI eventuell ersetzt werden könnte. Wobei, ne, man weiß es jetzt ja nicht. Man weiß nicht, inwieweit sich das tatsächlich durchsetzen wird oder ob nicht vielleicht am Ende so eine, wie kann man das beschreiben, vielleicht so eine Art Rumpf-KI übrig bleibt. Also tatsächlich so ein, wie soll ich sagen, so ein Hilfstool, wo du dir dann aber nicht ein ChatGPT zulegst, sondern eben für deine spezielle Anwendung eins.
Wobei so kompliziert wird es wahrscheinlich gar nicht mal. Du wirst ein Modell haben, das du ansprichst und das wirkt dann wie ein Agent und delegiert einfach alles. Ja, also du merkst im Prinzip als Nutzer schon, das macht ChatGPT ja jetzt auch. ChatGPT erzeugt nicht die Bilder mit dem gleichen Modell, wie es den Text ausgibt, sondern mit dem Image 2 Model. Also das wird ja auch schon delegiert und du kriegst da gar nichts von mit. Dadurch wird natürlich dann die Effizienz gesteigert, aber auch, ich weiß gar nicht, also es ist, einerseits finde ich total krass, was mittlerweile alles möglich ist, und immer mehr Leute nutzen ja auch KI irgendwie, zum Beispiel Mario Vogt, können wir ja gleich noch drauf zukommen, und am Ende ist dann wirklich die Frage, die man sich stellen muss: Wie viel virtuelle Realität will ich eigentlich haben? Weil, weil jetzt schon super viel KI generiert ist. Und wozu soll ich mir denn dann irgendwie einen Zeitbeitrag, Kommentar von Mario Vogt durchlesen, wenn ich doch einfach sagen könnte, hey KI, wie würde Mario Vogt darüber denken? So, oder es ist ja nicht mal, wie würde Mario Vogt darüber denken, sondern...
Wie würde er seine KI prompten? Ja,
wenn er jetzt eine Rede bräuchte, was würde er würdest du schreiben? Also am Ende des Tages ist das dann alles komplett beliebig und das könnte sogar auch noch irgendwie zu einem... Es gibt ja diese Dead-Internet-Theorie, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Prozent, irgendwie so 50, 60, 70 Prozent sowieso alles Bot-Traffic ist und auch Bots sind, mit denen man interagiert und so, und dass da eigentlich gar nicht mehr wirklich viel, also klar, Personen, die man persönlich kennt, mhm, über Facebook und so, die sind noch echt, noch, ja, vermutlich, wenn die nicht selbst einen AI-Agenten laufen haben, der für die ihr Social Media managt.
Das ist mir aber jetzt mal das ohne Scheiß, so, das ist mir, ich muss dich jetzt einmal unterbrechen, das, mhm, ist mir so krass aufgefallen bei X, ja. Mhm. Also bei X, ich weiß nicht, da gibt es ja Leute, die man kennt, ja, die man über 2, 3, 4, 5 verschiedene Ecken kennt. Mhm. Da weiß man, okay, das sind echte Personen, mhm, ja. Es gibt auch Leute, die posten ab und zu mal so ein Foto von sich. Da weißt du auch, okay, das sieht jetzt nicht KI-generiert aus. Aber was mir aufgefallen ist, so in den letzten paar Monaten, egal, also ich meine, egal aus welcher Ecke, ne, also zum Teil links, zum Teil Mitte, zum Teil rechts, wirtschaftsliberal, total kommunistisch und so weiter, da gibt es so einen Riesenhaufen an, ich sag mal, Content Creator, da siehst du schon ein Profilbild. Okay, dieses Profilbild ist erstmal KI generiert. Mhm. Und dann siehst du dir die Texte an. Ne? Und dann, ich sag mal, wenn man Texte liest, dann kriegt man kriegt schon ein Gespür dafür. Ja. Du kriegst ein Gespür dafür, ist das jetzt KI oder ist das, mhm, nicht? Ja, also die KI, die formuliert ja, egal für wen, irgendwo immer gleich. Mhm. Ja, da gibt es immer dieses, das ist nicht das und das, sondern, mhm, das und das. Mhm. Ja, also, ja. Das benutzt man auch mal. Ja, also ich benutze das auch. Also wenn ich dann irgendwie so eine Umschreibung, wenn ich irgendwie eine Zuspitzung darstellen möchte.
Aber dann mache ich auch eine richtig harte Zuspitzung.
Ja, so eine richtig
übertriebene. Aber die KI verwendet diese Phrase halt irgendwie so komplett random die ganze
und
Zeit.
Und permanent so in jedem Absatz eigentlich diese Satzkonstruktion. Ja, und dann auch diese Doppelpunkte. Doppelpunkt. Also diese Satzkonstruktion, die sich dann permanent wiederholen und wo du dann so richtig gehend merkst, ja, das ist auch kein Mensch, der dahinter, mhm, steckt. Da null Gefühl, ja, null Menschlichkeit, null Empathie. Also das kann man schon da rauslesen, ja. Es wirkt dann alles so, also wirklich komplett mechanisch. Mhm. Ne? Also wie so ein Uhrwerk, ja, wie so ein Runtergeratter. Und das hast du, wie gesagt, das hast du in ganz, ganz vielen, bei ganz, ganz vielen Creatern, die einfach rüberkommen wie Bots und dann haben die meistens auch so ellenlange Texte. Mhm, ja? Ja. Und das ist egal welches Thema, ja. Sei es der Iran-Krieg, sei es Russland, sei es Umweltschutz, sei es Wirtschaft, sei es was weiß ich was, ja. Überall dieses Runtergeratter und dann diese, ja, man sieht es eigentlich, diese generierten Profilbilder, mhm, von irgendwelchen Leuten, die, ja, wie soll man sagen, also man sieht es ihnen an, dass das kein echtes Foto ist, ja. So, und ja, du hast es ja schon angesprochen.
Mettbrötchen Mario,
ja, wir müssen ja auch ein bisschen lästern über Politik, das ist ja hier unser Hauptjob, ja. Ja, Mario Vogt, Sie haben es ja vielleicht mitgekriegt, Mario Vogt steht ja nicht nur gerade im Verdacht, seine Doktorarbeit irgendwie zu plagiiert zu haben. Nein, jetzt kommt auch noch raus, dass er eine Rede, die er, glaube ich, beim Holocaust-Gedenktag gehalten hat, von einer KI hat schreiben lassen. Und heute wurde außerdem noch bekannt, dass ein Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den er verfasst haben soll, auch von einer KI formuliert worden ist. Also da gibt es wohl hier so ein Analysetool, dass das wohl relativ
Ja, ich halte nicht viel von diesen Analysetools.
Ja, nicht?
Nee.
Ja, jedenfalls die FAZ hat es rausgenommen. Ja, aber gut, das hast du, also ich sag mal, bei dieser Gedenkrede, dass Da hättest du kein Tool gebraucht, ja. Mhm.
Ja, 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 weil da diese KI-typischen Sachen irgendwie drin,
genau,
sind. Genau. Irgendwelche merkwürdigen
Vergleiche.
Metaphern,
ja.
Genau, Vergleiche und dieses, es ist nicht nur so und so, sondern es ist noch viel schlimmer. Ja, ja, oder ja. Also, es ist so und so. Also das ist halt wirklich sehr, sehr auffällig. Aber ich habe auch teilweise das Gefühl, dass das auch häufig nur im Deutschen vorkommt. Also, mhm, ich kann natürlich jetzt nicht mit Portugiesisch und Spanisch, mhm, vergleichen, mhm, oder so. Aber im Englischen kommen da schon deutlich bessere Texte bei, mhm, raus. Also, und die wirken auch nicht mehr so, mhm, KI generiert. Mhm. Und ich lese halt viel auf Englisch, mhm, in Foren und so. Und da ist kein Unterschied,
ja,
eigentlich mehr.
Das ist interessant, aber das lässt sich, glaube ich, auch erklären. Ja, also ich meine, du hast ja die Programmierer dieser KI sind ja ja, meistens wahrscheinlich aus dem angelsächsischen Raum oder was weiß ich, vielleicht auch aus China.
Ja, also die großen, bis auf jetzt, die, ja klar,
also die wir
Alibaba,
nutzen.
Selbst Alibaba und weiß ich nicht was, die chinesischen Konzerne, die sind ja auch KI-Produzenten, aber die haben halt genauso ein Problem mit der deutschen Sprache.
Die haben
ein
Riesenproblem, die kriegen es ja, also das fällt auf, also dass eine in China, sag ich mal, produzierte KI, die kriegt es ja nicht mal hin, irgendwelche Beschreibungstexte für irgendwelche Anleitungen so zu formulieren, dass man glaubt, okay, das hat ein Mensch gemacht, das hat einer, der deutschen Sprache fähig ist, gemacht. Und das merkst du halt auch. Du merkst richtig gehend, also wenn du eine KI also so könnte ich mir das jetzt vorstellen, wenn du eine KI programmierst und du bist, wie gesagt, US-Amerikaner, du bist Engländer, du bist halt englischsprachig, dann fütterst du die ja mit völlig anderen also kriegst du ja einen völlig anderen Lernstoff geboten. Ja, lernt ja in Englisch im Prinzip. Mhm. Sondern merkst halt, okay, Englisch, die Sprachkonstruktion Englisch, wie funktioniert Englisch, wie funktioniert das mit den Artikeln, ja, die haben halt nur the, ja, wir haben der, die, das und so weiter. Und da kommt dann die KI schon an ihre Grenzen, weil du merkst, okay, dieser Lernstoff, den diese KI bekommen hat, boah, funktioniert auf Englisch super gut, aber sobald es dann mit einer anderen Sprache konfrontiert wird, ja klar, kann es übersetzen, kann es auch ein Stück weit adaptieren, aber man merkt halt, es kommt halt an seine Grenzen und dann vergleicht man vielleicht so ein bisschen die Komplexität der Sprache. Also wenn man sagt ja so, Deutsch sei doch wohl von der Sprache her, also Grammatik und so weiter, sei eine eigentlich die, also mindestens eine der komplexeren Sprachen auf der Welt, also verglichen mit Englisch deutlich komplexer. Man weiß ja noch, ich meine so bis zur Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, da war ja Deutsch Wissenschaftssprache. Also nicht umsonst, weil wie gesagt, man konnte sich im Deutschen
präziser ausdrücken konnte.
Am präzisesten ausdrücken. So, und wenn du, wie gesagt, eine KI, ich sag mal, auf Englisch programmierst, also auf eher unterkomplex, unpräzise, ja, dann wird diese KI, diese Komplexität der deutschen Sprache dann natürlich auch nicht aufnehmen können. Also streng genommen müsste man hingehen und eine deutsche KI programmieren.
Man müsste sie im Prinzip nur mit mehr deutschen Texten trainieren.
Ja.
Und ich weiß halt nicht, wie die Auswahl da getroffen wird. Also wenn ich jetzt der sag, hier schreib mir eine Kolumne, also dann kommt halt dieser übliche KI-Sprech da raus halt, ne? Und dann denke ich mir halt, okay, mit was für Kolumnen wurde die denn bisher trainiert? Mhm. Also sind das vielleicht Leute, die wirklich so schreiben? Mhm. Und die KI ist gar nicht doof, sondern die macht halt einfach das, was sie gelernt hat, ne? Und
aber man merkt schon, die Konstruktionen, die da geliefert werden, die sind schon relativ sparsam.
Ja,
also es sind ja jetzt nicht viele Konstruktionen, die da irgendwie großartig abwechselnd vorkommen. Mhm. Sind eigentlich immer die gleichen zwei, drei Satzkonstruktionen.
Das bedeutet aber für mich, dass das in diesen, dass es viel höher gewichtet wird. Also dass das sehr hoch, diese Wortkonstruktionen oder diese Satzkonstruktionen sind sehr, sehr hoch gewichtet. Mhm. Das heißt, die müssen sehr, sehr häufig in den Trainingsdaten vorkommen.
Okay.
Würde ich jetzt sagen.
Ja, würde ja Sinn machen.
Dann ist dann halt, ich meine, hier zum KI-Training und so, da gibt es auch viele, die sich dagegen wehren und so. Die wollen ja nicht, dass ihre Bücher für KI-Training benutzt werden, ihre Artikel, gar nichts. Aber eigentlich braucht es diese ganze Diversität an Büchern und Artikeln und Autoren und alles Mögliche, um da halt mal ein bisschen
Abwechslung
reinzubringen. Dass da eben nicht immer die gleichen Wort- und Satzkonstruktionen rauskommen.
Ja.
Aber ja, also das ist eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Und die meisten Modelle denken ja sogar, also wenn sie ihren Denkvorgang machen, denken sie ja sogar auch in Englisch, weil sie damit irgendwie präziser sind und geben dir dann halt trotzdem einfach nachher eine deutsche Antwort. Aber ja, also das ist schon spannend.
Spektakulär.
Bleiben wir
bei Mario Vogt, wir wollten lästern, meine Damen und Herren. Das ist ja hier quasi was, eine halbe Stunde und wir haben noch nicht richtig gelästert. Ja, lol, ja, egal. Wie dem auch sei. Mario Vogt lässt seine Texte also von einer KI formulieren. So, und dann fällt mir dann so auf, also wenn man das so liest, dann denkt man sich, ja gut, okay, so ein Mario Vogt. Mario Vogt ist ganz bestimmt nicht der Typ Mensch, von dem man glaubt, er sei wirklich so eine intellektuelle Superrakete.
Ich halte den für einen 80er IQ.
Höchstens. Ja, aber er hat so eine gewisse Bauernschleue, sonst hätte er es nicht bis dahin geschafft, wo er ja, jetzt
oder,
ist.
Ja, oder also, nur Kompromat gegen andere oder
so.
Ist also halt hinter 40 genug
ist jedenfalls, oder so. Er ist jedenfalls keine allzu, möchte also man mal meinen.
Er kam nicht durch Kompetenz an seinen Posten.
Nein, auf keinen Fall. Das nicht. Also da müssen andere Qualitäten zum Tragen gekommen sein. So, und jetzt hat dieser Mario, also ich meine, wir wissen das. Wir wissen das einfach erst einmal, okay, Mario Vogt ist jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja, aber was sagt uns das eigentlich so tiefer gesehen? Wir wissen, so ein Politiker, so jemand wie Mario Vogt, der hat doch eine ganze Entourage an Mitarbeitern, einen ganzen Apparat, ja, an meistens will man meinen, doch auch fähigen Mitarbeitern. Mhm. Ja, man möchte ja gut dastehen, man möchte ja in Anführungsstrichen wenigstens die Simulation eines guten Politikers gut abliefern können. So, und da hätte er doch auch einen Mitarbeiter oder vielleicht auch zwei Mitarbeiter haben müssen, die gesagt hätten, hör mal, Mario, hier isst man ein Mettbrötchen, aber hör mal, diesen Text, den sollten wir vielleicht selber schreiben. Da sollten wir vielleicht nicht die KI ranlassen. Oder sind, oder ist jetzt, ich meine, wir wissen ja alle, Politiker haben Redenschreiber.
Mm, ja.
Ja, das sind ja in den allerseltensten Fällen die Politiker selbst, die Korrekt. Da die Rede formulieren. Also hat er jetzt Mitarbeiter, die hingehen und sagen,
ja, vielleicht oh, haben die ja reingeschissen.
Vielleicht ja, natürlich haben die, einfach, vielleicht, ne, natürlich haben die
KI verwendet, statt,
ja, selber zu arbeiten. Ja. Also sind die, also hat eigentlich nicht Mario Vogt verkackt, sondern seine Mitarbeiter. Aber was sagt uns das denn dann über die Mitarbeiter aus? Also die Mitarbeiter, die diese Simulation eines fähigen Politikers aufrechterhalten sollen, ja, die sind doch komplett gescheitert. Ja, ich meine, wie steht der denn ja. jetzt da? Wie geht der denn jetzt mit denen um? Ja, ich meine, letzten Endes ist es genau das, was wir ja die ganze Zeit von der Demokratie behaupten. Es ist eine Negativauslese und diese Negativauslese, die hat es halt, die bringt es halt mit sich, dass jemand, der ohnehin schon komplett unterirdisch ist, der absolut nichts kann und vollständig befreit ist von jeglicher Kompetenz, dass der es sich ja gar nicht erlauben kann. So schlau ist er dann ja doch noch. Er kann es sich aber nicht erlauben, Leute in sein Team zu holen, Leute in seine Umgebung zu holen, die vielleicht ein bisschen klüger sind als er. Ja. Der muss ja zwingend dümmere Leute um sich herum scharen, die dann halt hingehen und sagen, okay, Mario, ey, ich habe hier die KI benutzt, ne? So gut bin ich. Ne? KI benutzen muss man auch können. Ne? So, und dann gehen die da hin und liefert ihm so einen Scheiß ab. Und ich meine, für ihn ist es ja jetzt vermutlich ein, wie soll man sagen, nach diesem noch nicht vollständig aberkannten Doktortitel, aber immerhin droht das ja, also denen ist das, also wie steht der denn jetzt da? Der steht doch jetzt als ja, wie gesagt, als Volldepp da. Ja. So, und das, ja, haben seine Mitarbeiter leider nicht geschafft zu verhindern. Also für einen Björn Höcke ist das natürlich ein Einfallstor.
Ja, absolut, ja.
Ich finde das herrlich, ne? Also wie gesagt, KI kann schon was, aber man sollte sich in letzter Konsequenz nicht wirklich, also noch nicht auf das verlassen, was da wirklich geliefert wird.
Mhm.
Ja, jetzt hat er sich halt entsprechend peinlich gemacht und ja, es wird so ein bisschen, es wird auch wieder so offenbar, weißt du, was das eigentlich für ein Kaliber ist, ne? Ich glaube, weißt du, wenn man sich so an die älteren Politiker erinnert, ne, so an diese vorangegangenen Generationen, ja, ich gehe mal fest davon aus, dass diese Politiker, die eine Rede gehalten haben, die ihnen vielleicht auch schon so ein bisschen vorgefertigt geliefert worden ist, ich glaube, die sind da alle noch mal so durchgegangen.
So, ja, die haben wahrscheinlich auch sogar noch mal irgendwas korrigiert.
Die haben dann korrigiert und haben dann vielleicht diese ein oder andere Formulierung noch mal etwas abgemildert oder etwas verschärft oder sowas. Das haben die garantiert gemacht. Ja. Ich meine, du merkst ja, es ist ja so mehr oder es wirkte jedenfalls authentisch, wenn im Bundestag irgendwelche Reden oder Beiträge gehalten worden sind. So, und dann siehst du so ein Mario so ein Mario Vogt, der sich da hinstellt und irgend so ein KI-Dreck von sich gibt und alle sich fragen, so, was hat der Mann da gerade gesagt? Was
ist ja, vor allem hat die KI ja sogar irgendeinen Holocaust-Opfer erfunden oder irgendwie sowas.
Es wurde halt herbeifantasiert, noch und nöcher. Es wurden irgendwelche Zitate von irgendwelchen Autoren aus irgendwelchen Büchern erfunden, die es gar nicht gegeben hat. Und dann steht er da, haut so ein Ding raus und sorry, ja, das sagt doch alles. Ich meine, also es ist ja mal so, dass der Politiker will ja den Eindruck vermitteln, diese Rede ist jetzt von mir.
Ja, ja.
Ja, das ist so im Prinzip wie bei der WWF oder bei der WWE hier, bei diesen Wrestling-Matchen.
Ja.
Da denkt man ja auch so, okay, diese Persönlichkeit, die mir da präsäsentiert wird, Wrestler XY, das ist seine Persönlichkeit, das ist sein Ding, ne? Aber dahinter steckt ja so ein Team, ja, da stecken irgendwelche Creator dahinter, irgendwelche Designer, irgendwelche Märchenerzähler, die sagen, okay, pass auf, der Typ hat einen super Body, mach dem mal diese Maske drauf und diese Geschichte erfinden wir jetzt und dann steht der dann da für diese Erfindung, die da so aus dem Hintergrund gekommen ist. Und so ist es ja auch bei Politikern. Aber so insgeheim, so der Otto Normal Otto, der denkt sich natürlich so, ja, es ist von ihm, ne? Also wir verdrängen das ja. Wir verdrängen ja die Tatsache, ja,
die Oma denkt immer noch.
Natürlich, also man verdrängt regelrecht die Tatsache, dass es ja Redenschreiber gibt, ja. Und ja, im Prinzip muss man ja sagen, okay, das ist eigentlich wieder so eine passend zu der Zeit, so eine richtig, richtig geile Offenbarung, ja, dass man sieht, dass so ein Politiker eigentlich auch nichts anderes ist als so eine Hülle. So eine komplett hohle Hülle, die von, weiß ich nicht, vermutlich irgendwelchen anderen Leuten in die eine oder andere Richtung gelenkt wird, ja. Also Mario Vogt gibt echt alles, um diesen Eindruck jedenfalls für uns alle zu verstärken, ja, die es ohnehin schon glauben, ne.
Aber das ist ja allgemein so in der Politik da, also es ist ja nicht so, dass sich jeder CDU-Abgeordnete, der da sitzt, mit jedem Gesetzesentwurf ausführlich beschäftigt, den er abstimmt. Sondern da werden dann irgendwelche Leute bestimmt, die sagen dann, ja gut, wir arbeiten das aus, wir gehen das durch, dies, das, dann sagen wir euch unsere Meinung und dann stimmt ihr so und so ab und so, ne? Und die haben eigentlich gar keine Ahnung, was sie da abstimmen. Und wahrscheinlich verwenden die mittlerweile auch noch KI, um sich irgendwas zusammenfassen zu lassen und so.
Ja, und dann wird da irgendwas erfunden. Und
das finde ich ja auch immer sogar an diesen langen KI-Texten, wollte ich eben noch einwenden, ne? Irgendwie schreibt da wieder so ein halbes Buch, ja. Auf X. So, und dann geht wieder jemand anders hin und sagt, ey, KI, fass mir das mal zusammen hier. So, und dann hast du dann irgendwie so eine Kette aus, schreib mir einen langen Text darüber, fass mir zusammen, schreib mir einen langen Text über diese Zusammenfassung und das könnte noch ein bisschen wild werden, glaube ich. Und
aber,
wie viel falsche Informationen. Aber ja, im Prinzip sind Politiker wirklich nur Hüllen. Ich glaube, es gibt wirklich nur sehr, sehr wenige, die wirklich da Entscheidungen treffen und Macht haben. Also das ist, keine Ahnung, so im Bundestag, da sitzen vielleicht, ja, mal abgesehen von den Ministern, wobei die Minister ja auch wieder Berater haben, die ja wiederum Einfluss auf die Minister nehmen. Wobei die Minister sich natürlich ihre Berater aussuchen, weil sie von genau diesen Leuten beeinflusst werden wollen. Also es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, am Ende des Tages ist es einfach nur ein kompletter Zirkus und keiner weiß, wer da. Die wissen ja teilweise wirklich nicht, was sie tun. Ich meine, guck dir an, was sie wirtschaftlich tun, und sie tun genau das Gegenteil von dem, was sie tun müssen.
Da ist ja gerade, ich glaube, just in dem Augenblick findet ja jetzt gerade so eine große Bundestagsdebatte statt. Leider können wir uns daran nicht bedienen, aber man kann jetzt schon sagen, also das, was man heute früh schon hat vernehmen können, es ist wieder ein grandioser Spaß, dem Ganzen zuzuschauen oder zuzuhören. Und wo wir jetzt gerade mal bei Mario Vogt gewesen sind, ja, wollen wir mal eine Etage höher steigen. Friedrich Merz, das ist ja auch immer so ein dankbares Opfer, ja, für Hass und Hetze und Lästerei und so weiter. Und das, ich meine, das hast du ja mitgekriegt, ne? Da hat er doch jetzt in einer Rede tatsächlich Merkel zitiert mit den drei berühmten Worten, wir schaffen das. Und hat heute noch mal nachgelegt und hat gesagt, wir können das. Ja, also wir schaffen das nicht nur, wir können das auch schaffen, ja. Und da denkt sich doch auch jeder. Also wie kann ein Mann, ja, wie kann dieser Kanzler, der ja ursprünglich mal in Anführungsstrichen angetreten ist, die Merkel-Jahre in Anführungsstrichen ein Stück weit aufzuarbeiten, und viele seiner Parteikollegen hatten tatsächlich auch die Hoffnung in ihn, dass er das auch angehen wird. Und dann kickt er den jetzt gerade so vors Schienbein, dass er eben diese drei Worte, wir schaffen das. Also diese drei Worte, die eigentlich stellvertretend stehen für eine Katastrophe, ich würde jetzt nicht sagen Urkatastrophe, ja, aber ich würde sagen für einen, für eine fatale Katastrophe, die diesem Land hier in vielerlei Hinsicht enorm geschadet hat. Mhm. Und woran jeder festmacht, okay, diese Dame, diese Frau Merkel, die hat's echt verbockt, ja. Und dann zitiert er sie auch noch. Dann nimmt er sich diesen Spruch, vereinnahmt ihn für sich und da fragt man sich dann natürlich auch, wo du gerade sagst, so ja, die haben alle ihre Berater. Und bei Friedrich Merz ist das nicht der Fall. Also ich glaube immer mehr und mehr, der vielleicht.
Er hat den gleichen Berater wie Merkel vielleicht.
Oder wie Vogt, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
ChatGPT.
Man weiß, nein, das kann ich mir nicht
vorstellen. Das wäre klüger, glaube ich.
Das wäre viel, viel klüger. Ich glaube, ChatGPT wäre so klug gewesen und hätte ihm geraten, das solltest du nicht, wenn du denn wolltest. Wenn du denn als Gegenentwurf zu einer Angela Merkel erscheinen wollen würdest, ja, aber also, wie gesagt, die Theorie ist, er hat keine Berater, er ist total beratungsresistent oder die Berater, die er hat, sind heimliche AfD-Sympathisanten und die legen
ihm. Oder immer noch echte Merkelianer.
Oder echte Merkelianer, die ihn so richtig vernichten wollen und dabei dann aber auch die CDU mit vernichten. Oder? Ich sag ja so, meine abstruseste Verschwörungstheorie ist natürlich die, dass Friedrich Merz in Wirklichkeit ein waschechter Patriot ist, der genau weiß, dass die CDU nicht zu retten ist und der jetzt alles daran setzt, diese CDU wirklich zu vernichten und auf mindestens das Niveau zu bringen, auf dem jetzt schon die SPD steht, die dann irgendwann in naher Zukunft wahrscheinlich unter der 5%-Marke landen wird.
Kommt halt drauf an, was ihm vorher in der CDU passiert ist, ne? Also ja. Er war ja auch nicht der beliebteste, immer so. Vielleicht wurde er ein bisschen gemobbt und hat jetzt so ein bisschen Zerstörungsfantasien oder so.
Natürlich wurde der gemobbt. Der wurde doch hier, als Fraktionschef wurde er da entlassen, so hinter seinem Rücken, hinterrücks wurde er seines Postens enthoben.
Das
Geile
ist ja, dass momentan ja, Söder war ja irgendwie jetzt im Gespräch und noch wer anders, ne?
Wüst,
genau. Ja. Also da scheinen irgendwie Background-Gespräche zu laufen, wie man den am besten ersetzen kann. Ja, und der stellt vor die Kamera und sagt, wir schaffen das.
Ja, wir schaffen
das. Also da würde mich ja wirklich mal interessieren, was da in den Hinterzimmer brodelt.
Also das ist schon was man so mitkriegt, und das ist ja, da schaue ich mir immer sehr, sehr gerne den Schuller an. Also es brodelt wohl tatsächlich, ja. Der
Schuller hat guten Einblick in die
so,
CDU-Kreise.
Und ne? es brodelt wohl gewaltig, und die Leute innerhalb der CDU, die raufen sich die Haare, die kriegen halt. Wie soll man das formulieren? Die kriegen die Klappe nicht mehr zu. Die sehen schlicht und ergreifend, ja, okay, da schwimmen ja meine Fälle davon. Also eine Machtoption haben wir eigentlich gar nicht mehr. Es wird ja jetzt auch immer wieder diese Brandmauer thematisiert, und du kriegst ja immer mehr und mehr. Noch nicht wirklich fundamental. Aber hier und da siehst du dann Lindemann neulich erst, sagt so, ja, Brandmauer. Brandmauer ist vielleicht, das ist ja eine linke Erfindung. Das ist übrigens auch kompletter Bullshit. Das muss man an dieser Stelle auch immer wieder sagen. Die Brandmauer war eine Erfindung der CDU, nicht der Linken. Mhm. Die linken Parteien, die sind jetzt nur dankbar, dass die CDU so komplett dämlich gewesen ist, diese Brandmauer überhaupt für sich zu erfinden. Die CDU hat von Anfang an gesagt, da war die AfD noch eine Professorenpartei. Da haben die gesagt, so Brandmauer, mit denen auf keinen Fall. Mhm. Ja, da hieß es ja, die sind ja gegen Europa, gegen den Euro, gegen dieses Gemeinschaftsprojekt. Man hat der AfD ja von Anfang an diese Europafeindlichkeit vorgeworfen. Da war mit Migration noch gar nichts. Ja. Das war überhaupt gar kein Thema. Da hat die CDU von damals schon deutlich und ganz, ganz klar gemacht, mit denen nicht. Und dahinter steckte natürlich dieses Kalkül. Ja, wir wollen nicht denselben Fehler machen, den damals die SPD gemacht hat, und zwar mit den Grünen. Ja, die SPD hat nie ausgeschlossen, mit diesen Ökokommunisten irgendwie gemeinsame Sache zu machen. Mhm. Nö, ganz im Gegenteil, die haben sich dann natürlich direkt so als Koalitionspartner angedient. Und wir sehen ja jetzt, wie sich die Stimmen mittlerweile verteilt haben. Also in Umfragen sind die Grünen ja jetzt schon deutlich stärker als die SPD. Von der SPD ist praktisch nichts mehr übrig. Und die Stimmen sind dann eben, wie gesagt, zu den Ökokommunisten gewandert. Und Man hat das ja auch schon vorher beobachten können, dass die SPD, ja, ich sag mal, einen gewissen Anteil an Federn lassen musste, und zwar zugunsten der Grünen. Und die CDU wollte das nicht. Die hätten inhaltlich, gab's da bestimmt Überschneidungen, auch mit diesen Professoren. Da hätten die eigentlich sagen können, ja, Pass auf, das mit dem Euro und das mit Europa und so weiter, da kommen wir vielleicht nicht ganz überein, aber so insgesamt hier wirtschaftspolitisch und so weiter, da könnten wir ja doch und ne, man hätte eigentlich, ja wie gesagt.
Ja, aber sie haben ja das komplette Tier mitgeritten, also ja. die komplette von vornherein, ja, wie du ja schon sagst, Brandmauer, dies, das, sprechen von Nazi-Partei, von Nazis im Bundestag.
Ja.
Und ja, wenn man sich einmal in die Lage gebracht hat, dass man selber glaubt oder den anderen zu, versucht glaubhaft zu machen, dass das Nazis sind, dann kann man ja nicht irgendwann mal sagen, so, ey, jetzt mach mal doch.
Nee, das wird nicht klappen.
Wobei ich
da ziehe ich mir wieder den Aluhut auf. Du sagtest gerade Söder und Wüst, Hintergrundgespräche, wer beerbt den Kanzler? Ich meine, das war ja jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche sogar hier das heiße Thema. Ja, und ich glaube halt mittlerweile, also oder ich glaube eigentlich schon länger, ich glaube nicht daran, dass das einer von diesen Gesichtern wird. Also auch wenn die sich diesbezüglich hier und da mal bemühen, die Gesichter sind verbrannt und ich sag mal, wenn du hier einen großen Kanzlerwechsel haben möchtest, also wenn du den weghaben möchtest, dann wirst du den nicht ersetzen können durch irgendjemanden, der im Prinzip auf gleichen Faden wandern wird, auf ein bisschen weniger Dummheit, dann wirst du schon sagen müssen, okay, da müssen wir vielleicht ganz, ganz neu ansetzen. Und ich sag die ganze Zeit, also besonders, also ich glaube, wenn jemand wie, also so ein Söder, ja, oder so ein Spahn oder von mir aus auch so ein Wüst, ja, die sind ja im Prinzip längst versorgt. Die sind ja an der Parteispitze angekommen. Ja, die müssen sich keine großen Gedanken mehr machen, ja, wo, also da geht, also in der Hierarchie, also in der Leiter, da geht es jetzt auch nicht mehr allzu hoch. Da sind noch 2-3 Stufen, dann ist man dann ganz oben. Aber letzten Endes sind die innerhalb dieser jetzt vorhandenen Strukturen die Leiter schon mehr oder weniger so hochgeklettert, wie es nur geht. Wer das noch nicht hat, also diese Leiter erklommen, der ist jung. Ne? Das sind ja die Nachwuchskräfte. Das sind ja die Leute, die dann irgendwann einmal wissen, ja, in 10 Jahren ist es vielleicht soweit, dann stehe ich dann zur Debatte entweder als Minister oder als Kanzler oder weiß ich nicht was. Oder Staatssekretär oder sowas. Dann bist du so ein junger CDUler und denkst dir so, boah, was macht ihr da oben eigentlich? Ihr vernichtet hier meine Parteikarriere. Mhm. Ja? Ja. Denen geht es natürlich auch nur um sich selber. Ne? Denen geht es mit Sicherheit nicht um das sehen. Land und so weiter. Ich meine, die sehen schlicht und ergreifend durch den Bockmist, der gerade da oben ja verzapft wird, den Bockmist, der da verbrochen wird, da sehen die schlicht und ergreifend ihre Karriere, ihre Zukunft dahin schmelzen. Mhm. Ja, also wenn du, ich meine, die meisten sind wahrscheinlich irgendwann einmal, ja, die jetzt diese Karrierepläne haben, die sind in eine CDU eingetreten, die hatte um die 30% Zustimmung, ja. Das ist ziemlich viel. Da könnte man sich so denken, ja, okay, 30%, da wird auf jeden Fall ein Platz für mich am Trog offen. Ja, das, da kann ich hinarbeiten. So, aber wenn du jetzt so ein junger Politiker bist, ich sag immer Johannes Winkel, ja, hier der Vorsitzende der Jungen Union, der weiß halt, okay, perspektivisch landen wir dann wahrscheinlich eher bei 15% als bei 30%, wenn das so weitergeht. Und die einzige, die wirklich einzige und letzte Machtoption, die wir haben, ist dann für irgendeine linke Regierung die Mehrheit zu stellen. So, und es wird ja von Woche zu Woche wird es ja unwahrscheinlicher, dass es am Ende auch noch für Schwarz-Rot Grün reicht. Mhm. Ich meine, die sind ja jetzt, also Schwarz, Rot und Grün sind jetzt schon unter 50%. Mhm. Das war vor ein paar Wochen war das noch anders. Da hatten diese 3 Parteien 50%. Da hast du gesehen, okay, ja, solide, funktioniert, würde klappen. So, und dann siehst du aber, okay, jetzt sind sie bei zusammen vielleicht 47%.
Mhm.
So, und dann siehst du halt, okay, es braucht aber mindestens 45%, um die Regierung zu stellen.
Mhm.
Und dann siehst du, okay, es sind nur noch 2-3 Prozentpunkte und dann ist auch Schwarz-Rot-Grün obsolet. Dann brauchen wir die Linke.
Ja.
Ja, es wird ja.
Ja, also ich traue der CDU ja sogar noch zu, dass die lieber eine SED-Altparteien-Koalition macht.
Ja, das wäre mal jetzt.
Als dass sie sagt, okay, wir machen jetzt was mit der AfD zusammen.
Das wäre, ja, aber da sage ich dir, Das wird ja auch wiederum die Machtoptionen. Also die jungen Leute sehen das. Die Leute ahnen das und ich vermute, dass es gerade so die eher jüngeren CDUler sind, die dann sagen, so um Gottes Willen, bitte nicht. Ne? Mhm. Dann sind wir bei 10%. Dann sind wir eine linke Mehrheitsbeschafferpartei und diejenigen, die halt in Anführungsstrichen konservative Politik wollen, die wählen dann einfach stramm alle nur noch hier AfD oder was weiß ich, von mir aus auch noch FDP oder sowas. Ja, und dann stehst du dann da. Dann stehst du dann als
Im Prinzip pflastern die gerade schon den Weg zur AfD-Alleinherrschaft.
Im Prinzip ja. Das wollen, ich schätze mal, die eher jungen Mitglieder der CDU sehen das kommen und sehen vermutlich dann auch die einzige Chance, das zu verhindern, darin, ja, möglichst diese Brandmauer möglichst bald aufzukündigen. Mhm. Das wird nicht anders gehen. Also die haben sonst.
Wird auch nicht anders gehen.
Die haben keine andere Möglichkeit, aber und das ist das Witzige, deswegen sage ich ja auch, Söder, Wüst und Spahn und so weiter, das sind ja alles verbrannte Gesichter. Das wirst du nicht hinkriegen mit denen, diesen glaubhaften
Wechsel.
Also das muss schon jemand sein. Gerade mit Söder
nicht. Der schreibt diese Woche das, nächste Woche genau das Gegenteil.
Ja, wobei Söder halt gerade das, was die AfD angeht, da ist der ja, im Prinzip kommt er auch rüber wie so ein Hardliner. Da heißt es ja auch, dagegen ist ja Kubicki von der FDP, dagegen ist der ja wirklich regelrecht offen. Also der Söder, der ist da so richtig dagegen. Ne? Also,
aber da glaube ich auch wieder, da reicht der IQ nicht, um selbst eine Meinung, der glaubt einfach den Schwachsinn, den die Linken ihm erzählen. Oder Söder? Die SPDler.
Nein.
Also
nein.
Dass das halt wirklich Nazis sind, also, dass sie eine Nazi-Ideologie verfolgen. Also ich bin schon überzeugt, dass Söder das glaubt.
Nee, bei Söder sticht hier und da auch mal durch, dass der Typ vielleicht auch ein bisschen Verstand hat. Also doch, das ist, da gab es einmal diesen
aber den nutzt er immer nur, um sich irgendwo rauszuwieseln.
Ja, natürlich, aber ich würde sagen, Söder ist vermutlich nicht dasselbe Kaliber wie so ein Mario Vogt, ja, muss man einfach mal sagen. Ich glaube schon
10-15%
nicht mindestens, also ich glaube schon, dass Söder so mindestens durchschnittsintelligent ist.
Aber das ist ja der Schlimmste.
Also ja, natürlich ist der Schlimmste, aber
Durchschnittsintelligente sind die Schlimmsten, weil die halten sich für intelligent, sind aber nur durchschnittlich intelligent.
Ja, aber man muss sagen, vielleicht ist der sogar ein bisschen klüger als Durchschnitt. Also ich fand zum Beispiel hier diese eine Szene, die da so in so einem, so im Backstage-Bereich gefilmt worden ist. Da hat er dann hier seinen Mitarbeiter oder seinen Berater tatsächlich, da hat er den so zur Hand genommen und hat ihm dann eine Alice Weidel-Rede gezeigt. Und dann sagte der so, ja, das ist verdammt gut, das ist unsere Gegnerin. Ja, und also ich meine, so klug musst du erst mal sein, anzuerkennen, dass dein Gegner bessere Reden hat, also dass der echt was in der Hinterhand hat und dass es nicht damit getan ist, einfach nur Nazi, Nazi, Nazi zu sagen. Der sagt einfach, okay, pass auf, die hat eine verdammt gute Rede, die hat verdammt viel Munition, die hat wirklich eine Strategie, uns so richtig vors Schienenbein zu treten. Mhm. Guck dir das bitte an und überleg dir was, ja, dass wir dem etwas entgegensetzen können. Deswegen glaube ich, also das ist jetzt nur eine Szene gewesen, aber ich meine, die hat schon viel ausgesagt, dass jemand überhaupt ein gewisses Problembewusstsein hat. Und ein Problembewusstsein zu haben, ist ja erstmal ein Anzeichen dafür, dass man nicht komplett auf den Kopf gefallen ist.
Ja, und er nimmt sich auch nicht so ernst, das sieht man ja an seinem Foodblogging-Kram und so. Ja, vielleicht hat er ein gewisses Einsichtsvermögen.
Ja, und ich glaube, Söder würde wahrscheinlich auch verstehen, gerade was den Umgang mit der AfD angeht, dass er da der Falsche ist. Also er könnte die CDU, CSU gar nicht so, wie soll ich sagen, glaubhaft in eine andere Richtung lenken. Aber
gibt's da jemanden außer jetzt diesen junge Union-Typen?
Ich schätze mal, dieser junge Union-Typ ist ja auch relativ gut vernetzt. Also das ist ja so, das hast du ja bei dieser Rentendebatte gesehen. Da gab's ja hier parteiintern gewisse Querelen. Da hat er Prinzip angekündigt, ja, Moment, also so wie das jetzt gerade läuft, so wollen wir das nicht. Und er war also wirklich, er hat sich und die Leute um sich herum mehr oder weniger generalstabsmäßig darauf vorbereitet, dagegen zu wettern, also gegen diese Rentenreform, ja. So, da hat er sich gut aufgestellt und das hat ja, wie gesagt, auch dieser Schuller bemerkt, hat gesehen, okay, Ja, das ist ganz anders gelaufen als in der Vergangenheit, wo das so mehr oder weniger nur so, ja, wie soll man sagen, so improvisiert wirkte. Also er hat das schon richtig gehend durchgeplant, also mit Presseerklärungen, mit Auftritten, mit Interviews und so weiter, wer sagt wann was und so weiter. Der ist da schon ganz gut vernetzt. So, und ich, wie gesagt, man kennt ja nicht alle CDU-Politiker, die da jetzt in späterer Zukunft mal eine Karriere anstreben. Aber wie gesagt,
aber glaubst du, dass jetzt ein Jüngerer in der CDU irgendwie was zu sagen bekommt? Oder werden die nochmal irgendwo versuchen, so ein Alteisen irgendwo rauszuziehen? Und mein Gedankengang dahinter ist,
das hängt von der Schwarmintelligenz der CDU ab.
Ich glaube, die haben ja trotzdem immer noch irgendwo Angst vor der CDU. Vor der AfD.
Natürlich haben sie die.
Und wollen dann jemand Erfahrenen im Umgang mit denen haben und keinen Jüngling, der keine Politikerfahrung hat, weil der sich sonst von der AfD verarschen lässt.
Ja.
Weißt du,
ja, ich weiß, was denke, du meinst. Ich mein, ja, klar. Aber wer soll das sein? Also da bräuchtest du ja jemanden, der sich mehr oder weniger glaubhaft von dieser Distanzeritis lossagen könnte. So, und da würde mir jetzt auch keiner, ja gut, nimm mal, also ich meine, die FDP hat sich hier für das Feigenblatt Kubicki entschieden, um die FDP jetzt noch mal, vor dem Tod zu bewahren.
Aber haben die nicht auch sowieso schon eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen?
Ja, klar. Also
das ist halt das Dümmste, was du machen kannst.
Im Prinzip Brandmauer Leid, das heißt halt so, ich meine, bei denen ist es jetzt wirklich so, die haben so ein bisschen aus hier dieser Kemmerich-Affäre gelernt, da haben sie gemerkt, so, das war wirklich ein Schritt zu weit, also hier diese Maßgabe, dass man keine Anträge mehr einbringt, weil sie die, weil sie vermutlich von den falschen Leuten unterstützt werden könnte, weil da vielleicht die Zustimmung von den falschen Leuten kommen könnte, haben sie halt gemerkt. Also damit haben sie sich echt einen Ministerposten genommen mit dieser Position und haben dann gesagt, okay, pass auf, Brandmauer ja, minus die Zustimmung der AfD für eingebrachte Anträge. Und ich meine, hast ja gesehen. Kubicki hat es ja klar gemacht. Kubicki hat gesagt, okay, pass auf, wir werden mit denen nicht koalieren, wir werden mit denen keine Absprachen haben, wir werden mit denen nicht koalieren, keine Absprachen. Das ist auch das Krasse.
Also die SPD von heute, die ist ja, also die, ich will nicht immer übertreiben, aber die ist ja fast so schlimm wie die Linke vor 20 Jahren.
Ich glaube, sogar noch schlimmer.
Also von den Ideen her, die wir haben. Also die sind ja auch, in ihrem Kopf sind die alles am Enteignen.
Also ich meine, das Problem ist, guck mal, weißt du, vor 20 Jahren, also die SPD vor 20 Jahren, da war, man kann ja von ihm halten, was man will, von Gerhard Schröder. Aber ich glaube, Gerhard Schröder hatte wenigstens noch so rudimentären ökonomischen Sachverstand. Den hast du heute nicht mal mehr in der CDU.
Rudimentär. Ja.
Also er ist nicht
komplett
so
schlecht reden,
komplett also auf den Kopf gefallen. Ja. Der wusste schon so, okay, es wird nicht anders gehen als so. Und wie gesagt, also Gerhard Schröder war diesbezüglich, was jetzt Marktwirtschaft angeht, da war er wohl nicht der komplette Kommunist. Ja, so, ich glaube auch seine
Biografie. Aber was du jetzt da hast,
nur Leute, die guckst
du dir an, da ist keiner, der nicht genauso gut in der SED gewesen sein hätte können vor 30 Jahren.
Und da hast du komplett recht. Das
und
muss
ein überzeugter SEDler. Nicht so, ich bin eigentlich SPDler und bin deswegen in der SED. Nee. So richtig Überzeugte sind das doch.
So, und da gebe ich dir hundertprozentig recht. Kubicki, weißt du, der sich permanent und dauernd von der AfD distanziert. Der sagt ja gleichzeitig nicht von dem, sagt ja damit gleichzeitig auch, von wem er sich nicht distanziert. Ja. Nämlich von Grünen und von Linken und von der SPD. Die kommen in seinem unter seinen Ausschlusskriterien gar nicht vor. Also die erwähnt er nicht mehr explizit, obwohl doch die FDP, ja. Und das ist ja eigentlich hier das eigentlich Faszinierende. Also diese Zusammenarbeit, diese nur dreijährige Koalition zwischen SPD, Grünen und FDP, die hat die FDP komplett zerfickt. Und daraus hätte man ja eigentlich lernen können, aber nein.
Scheiß AfD.
Ja. Also das ist schon komplett behindert.
Das Schöne ist ja, für die FDP macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, nicht mit der AfD zu koalieren, weil mit der CDU alleine wird es nicht reichen. Ja, jetzt nach aktuellen Umfragen wird es auch mit der AfD alleine nicht reichen. Aber wenn die als geschlossenes Team auftreten würden und sagen, ey, pass mal auf, wir machen jetzt hier nicht nur noch unser Hoteliers, mhm. Marktwirtschaft, mhm. wo wir dann irgendwie uns 3-4 Personengruppen oder mhm. Betriebsgruppen rausziehen, die wir dann noch mit Subventionen beballern. Mhm. So, wir machen jetzt mal hier wirklich Marktwirtschaft und bla bla bla. Mhm. Und sich dann mit der AfD zusammentun, dann könnten beide davon profitieren, sogar noch in den Umfragen, bin ich der Überzeugung. Aber ich weiß nicht, an was sich so ein Kubicki klammert.
Ich verstehe es auch nicht.
Denkt er, die werden aus eigener Kraft nochmal 10% holen oder was?
Der Punkt ist der, das wird nicht passieren. Man weiß ja heute schon, also ich meine, vielleicht hier in der einen oder anderen Umfrage, da stehen sie wieder bei 5%, wobei ich diesen Umfragen nicht wirklich glauben möchte.
Das ist dann auch nur so wieder so, okay, den Kubicki kenne ich, vielleicht wähle ich die wieder.
So, genau, so richtig. So, aber letzten Endes wird doch dann am Ende die Frage gestellt werden. Hör mal, Wolfgang, mit wem gedenkst du eigentlich zu koalieren? Was gedenkst du, wie stellst du dir deine politische Positionierung vor? Wo ist deine Zukunft? Also AfD schon mal nicht. Ja, dann wird die Wahl doch eng, mit wem man da zusammenarbeiten kann. Mit der CDU, dann seid ihr zusammen bei 25%.
Ja, und dann. Herzlichen Glückwunsch,
Herzlichen Glückwunsch in der Opposition. Ihr habt wenigstens wieder einen Platz am Trog,
ja. So, und also ich könnte mir sogar vorstellen, dass der sogar noch ein CDU, SPD, FDP-Ding nochmal durchziehen wollen würde oder so. Was heißt nochmal?
Aber Kenia, glaube ich.
Jamaika. Schwarz-Rot. Jamaika hat Grün auf jeden Fall drin.
Schwarz-Rot-Gelb. Deutschland-Koalition. Ja, das wäre die Deutschland-Koalition, stimmt, genau.
Und das wäre auch wieder das Schlimmste, weil, guck mal, also wie krass die SPD ja die CDU vorführt. Mhm. Ne? So, und als ob die das jetzt von heute auf morgen ändern würden, wenn dann noch die FDP mit dabei wäre. Also das wird sich ja null ändern. Also die SPD, also alles, was ich mitkriege, die sind eigentlich die einzige Regierungspartei.
Ja, die dafür sorgen.
Die diktiert quasi alles.
Die dafür sorgen, dass das nicht gemacht wird, aber dann das gemacht wird. So, jetzt haben die ja.
Ja, und dann sollen die von einem Tag auf den anderen umschwenken und sagen, okay, wir wollen nicht den Vollkommunismus oder den Vollsozialismus, den Staatssozialismus, sondern wir lassen jetzt mal ein bisschen Marktwirtschaft wieder zu. Wir streichen jetzt hier mal 50% aller Gesetze und Verordnungen. Also ich meine, gut, da ist die CDU ja auch nicht dabei, da ist auch die AfD nicht dabei, aber eine FDP müsste sich so positionieren, um überhaupt noch irgendeine Berechtigung zu haben.
Also was mir jetzt so auffällt, also wo wir gerade mal beim Thema X waren, ja, also das ist ja schon, die geben da ja jetzt richtig Vollgas, ne, so hier im Social-Media-Sektor, weil es ist komplett lächerlich, was die da so abziehen, was die da so von sich geben. Ich meine, die kriegen ja Sperrfeuer ohne Ende. Ne? Also kaum kommt da irgend so ein Posting raus, schon hier 20.000 Gegenstimmen. Also nichtsdestotrotz, die bemühen sich jetzt gerade ja wieder um Anschluss. Gerade so bei den Liberal-Konservativen, möchte ich mal sagen, oder bei den Marktwirtschaftlern. Funktioniert noch nicht so ganz, muss man leider noch eingestehen, aber was wollte ich sagen? Da habe ich neulich so einen interessanten Post gelesen von jemandem, ich weiß es nicht mehr, irgendein Parteimitglied, ja, der da sagte so, ja, man muss Milei ja nicht 1:1 kopieren.
Das sollte man auch nicht.
Nee, aber
weil dann hast du keine sicherliche Politik.
Du weißt ja, was ich meine. Ne? Also Milei erscheint ja immer noch als hier Kettensägen-Massakermann. Ja,
aber das ist doch wieder Eiße, weil Milei macht nicht mal libertäre Politik. Mhm. So, und dann kommen noch irgendwelche Liberalalas an und sagen, der ist uns noch zu hart.
Ja.
So, und dann wissen wir, okay, wir kriegen wieder Sozialdemokratie, SPD 2.0, dankeschön.
Klar, nee, was ich sagen wollte, also in den Augen eines FDPlers oder in den Augen vieler Bürger, ja, wir sind ja ein Spezialfall. Wir gucken ja ganz anders auf einen Milei als jetzt ein ganz normaler Otto Normal, Otto, der sieht so, oh krass, der hat hier tatsächlich ein paar Beamte entlassen. Oh krass, der hat ja tatsächlich das ein oder andere Ministerium geschlossen oder zusammengelegt. Oh, der hat ja tatsächlich hier das ein oder andere im Sinne der Staatsreduzierung getan. Ja, also wir sehen das ein bisschen anders. Wir sehen das natürlich komplett anders. So, aber der Otto Normal, Otto sieht darin, oha, Reduktion, Staatsreduktion. Mhm. So, und dann sagt dieser eine, also darauf wollte ich eigentlich hinaus. er sieht halt diesen Kommentar, sagt so, ja, nicht 1:1 Millet, aber man kann sich ja angucken, dass das, was er da unternommen hat, ja tatsächlich zu Wirtschaftswachstum geführt hat, ne? Also das ist dann im Prinzip wieder diese etwas seichte, vorsichtige Formulierung, ja, vielleicht nicht Kettensäge, aber doch wenigstens Astschere. Ne?
Ja, aber da muss ich jetzt wieder den Pessimisten raushängen lassen. Das hilft ja
das
gar nichts.
Das ist Käse. Da musst du gar nichts. Ja, klar, hundertprozentig. Ich will es ja nur gesagt haben. Ja. Ne, aber du siehst, wie sie versuchen, sich so heranzutasten an das, was eigentlich gebraucht wird und was eigentlich gewollt ist, ja. Aber die trauen sich halt nicht. Die wissen genau, wenn die jetzt nämlich loslegen würden, und das erkennst du an dem ganzen verkackten Auftritt der FDP jetzt, in diesen Social Media. Die versuchen auf der einen Seite, also die versuchen echt die Quadratur des Kreises, ja, auf der einen Seite für liberal-konservative Marktwirtschaftler wieder als wählbare Alternative zu erscheinen, gleichzeitig aber so vorsichtig zu sein, dass bloß nicht allzu viel Porzellan zerschlagen wird, dass man dann vielleicht in Zukunft doch noch die Koalitionsoption SPD-Grüne hat, ne? Also das merkst du so richtig so mit angezogener Handbremse. Nicht mal Milei, ne? Ich hätte der FDP ja empfohlen, ich habe den auch schon ein paar Mal geschrieben, ich bin gerne euer Berater, ihr müsst das ganz anders machen. Ihr müsst, also
das wie der Fußballzuschauer am Fernseher, der ja, den Trainer anschreit.
Natürlich.
Aber du hast tatsächlich mehr Fachkompetenz oder mehr.
Ja, ich denke so an der einen oder anderen Stelle weiß ich ja, wovon ich rede. Genau, ne? Ja. Ich meine, ne? Ich hätte denen gesagt, liebe Leute, Wurzelfräse statt Kettensäge.
Ja.
Das hätte kommen müssen. Das müssten die jetzt kommunizieren. Die müssten im Prinzip komplett durchdrehen, komplett austitschen. Ja. Und ich sag dir, auch wenn sie sich später nicht daran halten würden. Aber ich glaube, wenn die sich komplett auf einen noch krasseren Kurs als Milei einschwören würden, dann hätten die ihre 10-15%.
Ja, bin ich auch.
Ja. Ich meine, du weißt ja, wie war das seinerzeit hier? 2000, in den 2010ern, da hat Guido Westerwelle als Parteivorsitzender, der hat, was zumindest den Wahlkampf anging, der hat ja wirklich geliefert, der hat ja wirklich was gebracht und der hat die FDP, da gab es ja hier dieses berühmte Projekt hier
18
so, und ich meine, er hat es immerhin bei, ich glaube
knapp 13 oder 14%.
Das waren 14, oder? Irgendwas.
Ja.
Das ist ja schon mal ordentlich, ne? Und davon ist die FDP ja komplett weit entfernt. Aber sie könnte es schaffen, wenn sie sich auf diese Art der Kommunikation einlassen würde, aber du merkst halt, können die nicht machen, wollen die nicht machen, weil die genau wissen, wenn die jetzt hier auf marktradikal machen, ja, dann, ja, wird zu viel Porzellan zerschlagen sein,
welches Porzellan willst du denn eigentlich noch zerschlagen? Ich meine, wofür stand die FDP denn die letzten Jahre?
Für
LGBTQ, für mehr Flüchtlinge, mehr Macht an die EU, mehr
für gebrochene Versprechen.
Die haben ja das feinste Porzellan bereits zerschlagen. Also die sind ja komplett SPD gegangen.
Ja, aber darum geht es ja. Es geht ja um das Porzellan, das zwischen FDP, SPD und Grünen zerschlagen wird.
Ja.
Nicht das Porzellan, was zwischen FDP und den normaldenkenden Menschen zerschlagen werden kann.
Das müssen die doch selber merken, dass das nichts bringt. Die können doch keine SPD-Position bringen, während die SPD im freien Fall ist. Die können auch keine CDU-Position übernehmen und während die CDU im freien Fall ist. Also keine Ahnung, ich verstehe die Gesamtstrategie dahinter überhaupt nicht. Was ist überhaupt deren Ziel? Wollen die einfach nur nicht anecken und irgendwie wenigstens eine Person in den Ministerposten kriegen oder was? Worum geht es eigentlich?
Genau darum geht es.
Ja.
Die wollen einfach nicht anecken.
Ja.
Mehr nicht.
Aber dann gewinnst du auch keine Wahlen mehr. Also wenn du die gleiche Scheiße laberst, die alle Parteien die letzten 15 Jahre labern oder seit 2015 oder teilweise sogar noch früher. Ja, sorry, du brauchst doch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Hat denen keiner erzählt, dass wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringen musst, dass es also mal mindestens genauso gut sein muss wie die anderen, ja gut, okay, aber eigentlich besser sein muss, vielleicht günstiger, vielleicht bessere Leistungen, vielleicht, also du musst doch irgendwie den Kunden überzeugen. Also du kannst doch nicht da hingehen und die haben ja schon vor 2 Jahren versucht, die, nee, was vor 2 Jahren, ich weiß nicht mehr, wir hatten es auf jeden Fall in Jugendbrutal Marktradikal. Ja, wir starten jetzt hier die FDP komplett neu und guck mal hier in unserem Ortsverband, da haben wir total neue, tolle Konzepte ausgearbeitet. Und ich lese mir den Kram durch und sage so, das erzählt ihr mir seit 10 Jahren, außer dass jetzt Digitalisierung fehlt. So, und also ich habe das Gefühl, keiner in der FDP, also die Leute in der FDP wissen nicht mal, wofür sie selbst stehen, wofür ihre Partei überhaupt steht und wofür sie stehen sollte, wer eigentlich ihr Gegner ist, ihr politischer. Da würden sie wahrscheinlich schon sagen, oh, politischer Gegner, das sind ja Kampfbegriffe und bla, und sowas sollte man nicht haben, wir müssen uns alle in den Arm nehmen und lieb haben.
Ja, nee, das hat Kubicki ja auch an der einen oder anderen Stelle, hat er das ja schon klar gemacht, und jeder normal denkende Mensch hat das natürlich auch richtig interpretieren können. Er spricht ja nach wie vor von den demokratischen Parteien der Mitte, und der politische Gegner ist tatsächlich die AfD und bleibt die AfD.
Ja.
Er hofft jetzt allerdings darauf, beziehungsweise die FDP hofft jetzt allerdings darauf, mit dieser, ich sag mal, Feigenblatt-Präsentation. Also die versuchen wirklich so ein, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber so den letzten alten weißen Mann als ihren Joker zu präsentieren. Wir wissen genauso, Wolfgang Kubicki war immer noch so der Typ, der noch so die meisten Sympathien auf sich vereinen konnte.
Ja, aber wobei, dann auch wieder gegenteilig abgestimmt
richtig,
hat.
Richtig, richtig, aber nicht, mehr haben die nicht.
Das ist halt auch nur so ein mehr Wurm, der sich nicht da irgendwie so durchschlängelt einfach.
Die haben halt nicht mehr. Das ist das Beste, was die aufbieten können. Und dann hoffen sie jetzt auf den sogenannten Kubicki-Effekt, ja, den Herrn, der wirklich jede einzelne Abstimmung, von der er vorher angekündigt hat, sie anders abzugeben, eben wie gesagt gegenteilig abgegeben hat. Ne? Also jede Stimme. So. Nichtsdestotrotz, es ist das Beste. Er ist der Beste. Er steht an der Spitze. Das ist genauso
wie mit... Aber das Beste ist, kannst du halt echt beerdigen.
Ja, solltest du ja auch. Ich sag ja die ganze Zeit Zombie-Partei. Ja, ich meine, eigentlich sollte man Erde drüber und kommen. Ja. Ne, eigentlich kommen, lass die unter den sonstigen subsumieren. Mehr ist da nicht drin. Ja, ich meine.
Wie gesagt, die haben kein Profil, gar keins.
Null.
Also, diese Partei ist. Also, Parteien sind grundsätzlich nutzlos, beziehungsweise der einzige Nutzen, den sie stiften, ist Zerstörung. Aber, weiß ich nicht. Die sind genauso nutzlos wie die SPD, weil die Grünen haben alle Punkte der SPD übernommen und die SPD hat versucht, noch Klimaschutz zu übernehmen von den Grünen und haben sich damit komplett obsolet gemacht. Keine Ahnung, die einzig relevanten Parteien sind eigentlich noch die Grünen, die CDU und die AfD am Ende des Tages. Und keine Ahnung, also... Ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich mal das Gefühl, dass sich das noch weiter aufsplitten wird über viele, viele Parteien, dass da immer noch neue hinzukommen und wir dann nachher irgendwie so ein Parlament haben, wo dann irgendwie 10 Parteien drin sitzen oder so. Aber mittlerweile habe ich eher das Gefühl, ich meine, in den Absprachen ist es ja sowieso so, dass es irgendwann nur noch, wie in den USA quasi, nur noch 2 Parteien geben wird. Und dann sind das entweder die Rechtskonservativen oder die Linksgrünen Vollverstrahlten. So, und dann wechseln die sich alle 4 Jahre ab und die Vollverstrahlten reißen wieder alles mit dem Arsch ein, was die Konservativen versucht haben noch zu retten, wobei die ja auch die falschen Mittel einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Also es ist halt, weiß ich nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann jetzt... Guck mal, wenn die CDU jetzt unter 20% geht, dann geht die auch ganz schnell unter 15% am Ende des Tages. So, und dann gibt's halt nur noch die AfD als eine der größten Parteien überhaupt. Und dann werden die sich schon irgendwann zusammentun, also, ich meine, die koalieren ja sowieso die ganze Zeit miteinander. Sie sind ja quasi eine Einheitspartei. Aber dann gibt's halt nur noch das. Dann gibt's halt die AfD und die anderen.
Ja. Ja, wobei
ich meine, ist ja auch heute
wobei meine Vermutung tatsächlich die ist, noch bevor wir in eine Militärdiktatur abgleiten, weil das ist nämlich auch noch so eine Option, bevor das passiert, da wird es wahrscheinlich die CDU zerreißen. Also ich glaube schon, dass das merkst du ja auch. Es gibt halt auf der einen Seite, das hatten wir letzte Woche, haben wir ja über dieses Verhältnis gesprochen, also CDU-Wähler. Die einen sagen lieber mit den Linken, die anderen sagen dann doch lieber mit der AfD. Also es gibt so ein gewisses Potenzial, apropos Wählerpotenzial. Die AfD hat jetzt mit 35% das höchste Wählerpotenzial unter allen Parteien. Das ist komplett irre. Das gab es noch nie. Und wie gesagt, ich denke schon, dass es innerhalb der CDU, also diese Spannungen, die müssen ja unfassbar sein. Ja? Also auf der einen Seite die Leute, die, wie gesagt, Günther oder Wüst, die sagen, ja, hier komm, mit den Grünen, ja, und vielleicht auch mit der SPD, ne? Muss halt klappen. Und dann gibt's halt auch die Leute, die sagen, okay, das ist der falsche Weg. Wir sind dadurch im Arsch.
Ich verstehe gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, mit Kommunisten zu koalieren, als christlich-demokratische Union.
Ja, genau.
Allein auf die Idee zu kommen, ist ja schon geisteskrank. Aber dann die auch noch als quasi Premium-Partner zu sehen und mit denen man unbedingt auskommen muss und mit denen man auch ganz gut auskommen kann, wofür steht die CDU? Wofür?
Ja, sie gibt ja jetzt gerade ihren Markenkern gibt sie jetzt natürlich komplett auf. Und es wissen, ich gehe davon aus, das wissen auch die Leute. Also es gibt da einige Leute, einflussreichere Leute innerhalb der CDU, die genau wissen, dass das jetzt wirklich hier der Totalabriss des eigentlichen Markenkerns der CDU ist. Mhm. Mit diesen, sich auf diese Parteien zu versteifen. Deswegen glaube ich, also du wirst keinen dieser beiden, sag ich mal, Lager, du wirst die nicht versöhnen können. Das wird nicht klappen. Also es gibt entweder oder so. Und am Ende denke ich mir, dass es vermutlich aufspalten wird. Und ich könnte mir vorstellen.
Aber beim Aufspalten hast du ja immer das Problem, also jetzt mal wieder aus Position des Individuums betrachtet, in der Partei, wohin? Wo habe ich die besten Chancen? So, und deswegen werden die versuchen, das eher nicht aufzuspalten, sondern eher noch irgendwie in dem, was jetzt gerade noch da ist, irgendwo eine hohe Position.
Weiß ich nicht.
Weil wir haben das mit der Werteunion gesehen, so, das können vielleicht ein paar CDUler noch irgendwie ein Warnhinweis sein, so, ey, pass mal auf, wenn du dich da, also wenn ihr nicht aus dem Stand 15% holt, dann lasst das besser, weil ihr werdet komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.
Ja, wobei ich denke, es könnten sich ja ähnlich wie beispielsweise die CSU, es könnten sich ja von mir aus Landesverbände abspalten. Dann sagen die halt, weiß ich nicht, wir werden ja jetzt hier im Osten sehen.
Ja, aber da müssen sie sich auch vollständig abspalten und können dann nicht sagen, ja, wir sind jetzt im Bund immer noch die Union und stimmen immer noch die ganze Kacke zusammen ab.
Dann ist das eben eine CDU, die dann eben nur noch auf Landesebene agiert. Mhm. Die wissen dann halt, okay, pass auf, wir haben jetzt hier, wir sind jetzt als CDU nur noch in, was weiß ich, Mecklenburg-Vorpommern. Und zur Bundestagswahl können wir dann halt nicht antreten. Mhm. So, und dann weiß ich nicht, dann sagt vielleicht die CDU in Sachsen-Anhalt oder die CDU in Thüringen,
ja,
die
das,
sagen.
Aber das wäre ja auch Selbstmord.
Ich weiß nicht, ob das Selbstmord ist. Ich meine, Selbstmord ist in dieser Gefangenschaft der Linken zu bleiben, denke ich.
Ja. Ja, so, oder Landesverbände zu haben, die dann bundesweit nicht wählen, also dass du keine Kandidaten für die Bundestagswahl hast, ist
kannst
halt Selbstmord.
Du kannst doch direkt Kandidaten, kannst du doch aufstellen.
Ach so, ja. Ne?
Wieso denn nicht? Also ich meine, vielleicht wäre es ja möglich. Also ja, die müssen dann halt hier den einen oder anderen.
Die stimmen ja dann auch wieder Unionslinie ab, die im Bund herrscht. Also das ist ja, also weiß ich nicht.
Also
Idee war ja sowieso, dass jeder Abgeordnete in diesem Bundestag
direkt gewählt werden muss und nicht
auch souverän abstimmt.
Ja.
Und das passiert ja de facto nicht.
Nee.
Allein schon, wie ich ja eben schon gesagt habe, die haben ja gar keine Ahnung, worüber die überhaupt abstimmen. Mhm. So, die sind ja von ihren eigenen Gesetzen überrascht.
Und selbst und selbst wenn. Ich meine, selbst wenn sie wissen, wofür sie abstimmen, gilt immer noch der Fraktionszwang, den es ja eigentlich nicht gibt. Ne? Das weiß man ja schon. Ne? Ich meine, das hat doch hier dieser, wer war das? War das nicht so ein Typ von den Grünen oder von der SPD? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber da gab es vor, ich glaube, letztes Jahr hat sich so ein ehemaliger Politiker aus dem linken Lager, bin ich mir ziemlich sicher, der hat sich da, ja, der hat halt zum Besten gegeben, wie eigentlich dieses politische System läuft. Also entweder du spielst mit, entweder du gibst deine Stimme ab, so wie wir es wollen, oder du bist weg vom Fenster. Ja, dann bist du halt nichts mehr, da bist du weg.
Ja.
So, dann hast du keine Unterstützung, dann kannst du dir einen Job suchen, ne? Dann musst du arbeiten gehen, ne? So, und so diszipliniert man sich natürlich auch die Leute, ne?
Das ganze System ist halt kaputt.
Ja, das wissen wir doch.
So, wir reden hier über Einzelheiten aus diesem gesamten System, was halt einfach komplett geisteskrank kaputt ist.
Ja, absolut. Mhm. Apropos geisteskrank kaputt, das ist ja auch Stuttgart 21. Soll jetzt 31 fertig werden, weil die irgendwie 1200 Kilometer falsche Kabel verlegt haben. Das ist mal Kabelschrott, hör mal.
Ja.
Ich meine, das ist halt auch.
Ja, mich wundert da gar nichts mehr.
Symptomatisch. Nee, aber wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich fast noch das Fass mit Belfast aufmachen. Da brennt ja gerade die Straße. Da habe ich mich gestern mit dem André drüber unterhalten und ich glaube, wir unterhalten uns nächste Woche dann noch mal so ein bisschen ausführlicher darüber. Es ist schon krass, weißt du, wie du wieder so siehst, wie hier und da in Europa so kleinere Flächenbrände auftauchen. Und angedenk der Tatsache, dass die AfD ja in Sachsen-Anhalt durchaus Chancen hat, den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen, beziehungsweise die Regierung zu stellen. Das ist ja mittlerweile nicht mehr unwahrscheinlich. Das sehen ja immer mehr Leute auf Sachsen-Anhalt zukommen. Da stellt sich die Frage so, ja, wie wird dann der linke Mob reagieren? Ne? Also wie gehen die dann ab? Ne? Das werden die doch nicht auf sich sitzen lassen. Da fand ich jetzt schön, auf X habe ich jetzt so eine Nachricht gesehen, dass die Grünen in Köln, ja, die stellen jetzt Busse zur Verfügung für den Parteitag der AfD zum, ich glaube, 4. und 5. Juli soll der in Erfurt stattfinden. Da stellen die jetzt Busse zur Verfügung, um Leute dahin zu karren, um original diesen Parteitag zu verhindern. So, und da hat ein Grünen-Mitglied gepostet, ein Anwalt, der gesagt hat, das kann ich jetzt nicht glauben, was ihr da macht. So eine offizielle Ankündigung der Grünen, wir fahren dahin, um den Parteitag zu verhindern.
Ne? Verdi ist übrigens auch dabei.
Verdi auch, ja, sowieso.
Die bezahlen sogar die Busse für die
Mitglieder. Natürlich, ne? So, und die sind alle mit dabei, die üblichen Verdächtigen. Aber da hat er gesagt, so, also du kannst ja alles Mögliche auf so eine Einladung schreiben, ja, aber du kannst halt nicht hingehen und im Prinzip so eine Straftat ankündigen. Ne? Also das kann dir nämlich ganz schnell als Straftat ausgelegt werden, wenn du nämlich den Parteitag einer Partei verhindern willst, dann
im Demokratiekontext ist das ja schon völlig
absolut
wild.
Absolut.
Das also sich da noch, ich meine, klar, die Grünen, die sehen sich selbst gar nicht als Demokraten, die larpen das ja nur nach außen.
Genau.
Aber also einen Parteitag einer Oppositionspartei verhindern zu wollen, also da gehört für eine Partei schon echt viel dazu. Also es ist, dass da irgendwelche linksextremen Spinner sich sowas auf ein Plakat schreiben, okay. Ja.
Aber halt keine Partei. Ja, wie gesagt, aber ich denke, das wird halt, da sprechen wir nächste Woche, glaube ich, drüber, aber das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten, wenn es denn dann tatsächlich so kommen sollte, dass die AfD dann auf einmal in Regierungsverantwortung steht. Das wird der linke Mob doch auf keinen Fall.
Ich sehe die Straßen brennen.
Ich auch. Ja. Und das wird dann lustig. Und was machst du dann? Was tust du dann? Was machst du dann, wenn die Polizei nicht ausreicht, um diesem linken Mob Herr zu werden?
Ja, dann gibst du die Waffen frei für die normalen Bürger.
Ja, das würdest du als normalsterblicher Mensch auch tun, aber du bist ja Politiker.
Ja, ja.
Deswegen holst du den großen Bruder, die Bundeswehr. Ja.
Weiß ich noch nicht.
Weiß ich nicht.
Also die haben sich ja bisher immer sehr stark dagegen gesträubt, ne?
Ja, aber ne, wir werden Bilder sehen. Ich meine,
wir haben auch schon andere Nazi-Methoden hier gesehen. Also Bundeswehr im Inneren wird auch stattfinden. Also
ja, die Bundeswehr war doch im Inneren aktiv während Corona.
Ja.
Das war doch ein General, der diese ganzen Corona-Blablub.
Ich weiß es gar nicht.
Ich meine, der war,
ich weiß, dass die irgendwie unterstützend tätig waren.
Unterstützend.
Ja,
unterstützen,
was die genau, welche ne? Rolle die genau gespielt haben, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, da lohnt es sich.
Ja, aber das wird echt lustig, glaube ich. Also ich will nicht in einer Großstadt wohnen, in einem Bundesland, wo gerade die AfD an die Macht kommt, glaube ich. Also, weil da hätte ich doch ein bisschen Angst vor Entglasung meines Hauses und Anzünden meines Autos.
Ja, das wird passieren.
Das ist ja in Belfast genauso.
Ja, wobei.
Das ist ja völlig geisteskrank. Einfach, weil einer da irgendwie mal wieder seine kulturelle Bereicherung an den Tag gelegt hat, anderen Leuten das Auto anzuzünden. Mhm. Direkt Kopfschuss eigentlich. Mhm. Also diese Leute, die protestieren ja nicht, die setzen ja noch einen oben drauf. Mhm.
Die machen es nicht besser. Ne? Null. Und ich sag ja auch, also ich persönlich glaube auch nicht, dass dass das jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, das wird vielleicht, lasset noch zwei, drei Tage, lasset noch zwei, drei Tage dauern, ne? Jetzt bald ist ja Fußball-WM, da sind so alle wieder abgelenkt. Mhm. Lasset vielleicht noch zwei, drei Tage dauern, dann wird sich das auch wieder legen, ne? Dann ist dann auch wieder Entspannung. Also es gab ja hier so den einen oder anderen, der da der festen Überzeugung gewesen ist, ja, das ist jetzt hier der große Kipppunkt und so weiter. Ich meine, die Bilder, die waren natürlich krass von diesem Typen, was er da hier an dem anderen da durchexerziert hat und jetzt gerade.
Ja, aber da ist mein Vorschlag ja wieder, nicht bei der Politik betteln, weil auch die Politik wird diesen einen, hätte sie niemals verhindern können.
Ja.
Es gibt halt Dinge, die kannst du halt einfach nicht verhindern, egal wie geisteskrank, autoritär deine Politik ist, also im Sinne jetzt von der Flüchtlingspolitik dann. Egal wie autoritär du die durchziehst.
Du musst ja gar nichts.
Du kannst solche Fälle nicht verhindern. Was möglich gewesen wäre, ist die eigene Bevölkerung zu bewaffnen. Ja. Jeder hat eine fucking Schusswaffe dabei einfach, außer die, die nicht wollen. Ich will keinen dazu zwingen. Und dann schießt man diesen Hasohn einfach in den Kopf, wenn er diese Aktion gerade durchzieht. Dann stellst du dich daneben und ziehst ab. Fertig. Problem gelöst. Und ich glaube, dass das gesamtgesellschaftlich sogar noch beklatscht werden würde.
Ja, ich glaube, in den USA ist das ja so gang und gäbe. Da ist ja dieses Recht, ne, deine Waffe zu benutzen, um nicht nur dich, sondern auch andere zu verteidigen.
Wenn es irgendwann reicht, dann reicht es halt irgendwann. Und dann muss man halt auch mal damit leben, dass sich dann irgendwann die eigene Bevölkerung anfängt, auch mal zu verteidigen.
Ja.
So, wenn es halt gar nicht mehr anders geht.
Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, du hast vollkommen recht damit. Also die Adressaten dieser Demonstration waren einfach die falschen. Irgendwelche Privatleute.
Auch die Regierung ist der falsche Adressat.
Nee, das sage ich in dem Fall nicht. Ich sage, wenn man schon Rabatz machen will, ja, dann geht man doch.
Dann fackelt man die Parlamentsgebäude ab, ja.
Sowas in der Richtung. Oder man stellt sich zumindest davor und sagt so, ey, wenn hier nicht bald was passiert und wir Waffen kriegen.
Wie viel das bringt, haben wir bei Corona gesehen.
Nicht viel.
Ey, der Reichstagssturm, Junge, ich wünschte, der hätte stattgefunden, aber stattdessen.
Stattdessen
haben wir ein paar Selfies auf der Treppe gesehen.
Und wir haben stattdessen die Ampelkoalition bekommen. Mehr ist nicht passiert.
Ja. Ach, wurde wieder radikal am Ende, aber.
Ja.
Nee, aber ohne Witz. Du kannst nicht Leute aus einer Kultur, die inhärent gewalttätig ist, hierher holen und dann deinen eigenen Leuten sagen, so ey, aber nur mit Samthandschuhen anfassen und wenn was ist, ruft dir die Polizei und bloß nicht selbst handeln.
Ja, und immer schön kultursensibel bleiben.
Ja, genau.
Das ist die Hauptsache.
Boah, das war doch auch hier bei, das muss ich jetzt noch raushauen, sorry. Irgendwas mit Bahnmitarbeitern.
Ja, den Typen hast du auch gesehen, hier diesen, das ist ein Ausbilder bei der Polizei gewesen.
Ey, Bahnmitarbeiter sind einfach nicht kultursensibel genug,
um
damit umgehen zu können.
Ja.
Die sprechen halt die Ausländer nicht richtig an. Also so hat das nicht formuliert, aber so kann man es interpretieren. Ja, ihr müsst die Ausländer halt auch kultursensibel ansprechen. Ihr könnt nicht einfach sagen, Ticket bitte.
Na, ihr könnt nicht einfach autoritär auftreten. Also auf keinen Fall, das könnte ja dem einen oder anderen könnte das ja sauer aufstoßen.
Also ich würde den kultursensiblen Messer irgendwo reinrammen. Das wäre kultursensibel. Ticket oder Messer? Entscheid dich. Ja, ohne Witz. Wenn wir zu deren Kultur werden, müssen wir auch zu deren Kultur werden.
Ich meine, das geht nicht anders. Eigentlich hätte er das sagen müssen, aber er hat, glaube ich, die falschen Schlüsse gezogen, der Kriminologe. Ich glaube, das ist echt tatsächlich auch so ein Ausbilder bei der Polizei.
Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein linksgrünes Weichei.
Ja, aber der unterrichtet Polizisten.
Ja, das ist ein Problem, ja. Ich will, dass Hardliner-Polizisten, aber nicht staatliche Polizisten, sondern private Sicherheitsdienste ausbilden.
Boah, das wäre so groß, ne?
Ey.
So, komm, ich muss das Video noch schneiden. 1,5 Stunden, das muss reichen. Ja. So, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Freuen Sie sich auch schon so sehr darauf, die Fußball-Weltmeisterschaft konsequent zu ignorieren? Ich tue das jedenfalls. Und du?
Ich vermutlich auch, außer es lädt mich jemand zum Spiel zum Bier ein oder so. Dann würde ich dahin gehen.
Ich werde das nicht tun.
Gut.
Du kannst am 20. vorbeikommen zu meinem Sommersonnenwendfeuer. Da gibt's Bier und Lagerfeuer. Cool. Kein Fußball, auf keinen Fall. Ja, meine Damen und Herren, jetzt noch die ganzen Einblendungen. Wir sehen, und ja doch, die eine muss noch sein, meine Damen und Herren. Unbedingt, wenn Sie Zeit haben, kommen Sie vorbei zum Einblendung jetzt Roland Bader Treffen am kommenden Samstag in Kirlach. Heute weiß ich es, es ist der 13. Samstag, der 13. Wir treffen uns dort, wir werden dort sein und einen schönen Nachmittag / Abend miteinander verbringen. Also wie gesagt, wenn Sie Zeit haben, kommen Sie vorbei. Eintritt kostet nichts, aber Sie müssen sich anmelden auf der Seite, damit man auch weiß, wie viele Leute dort erscheinen werden. Eine Einblendung noch. Einblendung jetzt. Dafür haben Sie dann wirklich mehr Zeit, sich Gedanken zu machen. Nämlich die EF-Konferenz im kommenden Januar. Die Frühbucher, Super Frühbucher Rabattaktion ist vorbei. Plätze sind noch frei. Kommen Sie vorbei. Das hat sich jetzt gereimt. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen dort. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns, Sie am Samstag entweder in Kirlach begrüßen zu dürfen oder dann wieder nächste Woche an dieser Stelle hier beim Dachtheken-Duett. Oh, jetzt brummt mir mein Kopf. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche spätestens. Alles Gute und tschüss.
Tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag. Die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.